Die Botschaft Fragen und Antworten Teil 2 wurde gepredigt am Abend des 23.08.1964 in Jeffersonville, Indiana, USA. Übersetzt wurde diese Botschaft von Stefan Hake. Lasst uns einen Moment zum Gebet stehen bleiben. Lieber Gott, wir danken dir heute Abend an erster Stelle für Jesus Christus, unseren Erretter. Wir danken dir, weil er derselbe gestern, heute und für immer ist. Wir danken dir für Menschen, die dieses glauben. Wir sind so froh, dass wir einen Gott haben, nicht einen nur ausgedachten Gott, ein ausgedachtes Götzenbild, einen ausgedachten Geist, das hat nichts mit Ausdenken zu tun, sondern einen wahrhaftigen und lebendigen Gott, der mit uns und in uns lebt und durch uns wirkt. Nicht gemacht zu einem Standbild Gottes, sondern wir sind lebendige Ebenbilder Gottes. Der Heilige Geist spricht nicht durch ein Standbild, sondern durch ein erlöstes Gefäß, Gott kundgetan im Fleisch. Wie danken wir dir hierfür, die große Feuersäule, der wir nachfolgen, und für all die großen Kundgebungen desselben Geistes, der dasselbe Werk tut, das er immer getan hat, wenn er auf die Erde kam. Was für einen Trost gibt uns das! Wir haben uns heute Abend versammelt, Herr, für keinen anderen Zweck als zu wissen und zu lernen, wie wir durch deine Hilfe zu besseren Christen werden und zu Personen, die besser geeignet sind für diese Stunde, der wir uns nahen. Willst du uns nicht helfen, Herr? Wir benötigen dich. In Jesu Namen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Hier sind noch weitere 30 oder 40 Fragen. Ich weiß nicht, wie ich je zu Ihnen kommen werde. Ich habe an diesem Nachmittag schwer daran gearbeitet, um zu sehen, ob ich sie nicht auf ein normales Maß herunterdrücken könnte, aber ich konnte es nicht tun. Jedoch möchte ich sagen, dass ich wirklich das Beste, das ich tun kann, tun werde, um diese Fragen zu beantworten, denn es sind feine Fragen, die aus dem Herzen von Christen kommen. Und ich möchte alles tun, was ich kann, um sie so verständlich zu beantworten, wie ich sie zu beantworten weiß. Und ich möchte dem Herrn dafür danken, wie er uns heute Morgen dabei geholfen hat, diese Fragen durchzugehen und dass er uns die Antworten gegeben hat. Nun, ich habe sie alle hier drin vermischt, ich schätze 150 weitere, und ich vermute, dass wir heute Morgen zu ungefähr 20 davon kamen. Und nun, bevor wir anfangen, möchte ich sagen, falls jemand diesen Artikel hier lesen möchte, eine Gemeinde rockt, während das Schlagzeug trommelt, über den presbyterianischen Prediger, der seine Versammlung in den Rock'n'Roll führte. Ein Programm für das Sakrament. Lasst mich mal eben sehen. Jugendliche Mitglieder bewegen sich zum Jazz. Ein Passionsspiel erzählt uns über die Kreuzigung in moderner Ausdrucksweise Rock'n'Roll. Der Pastor hier leitet alle Teenager dorthin und man geht durch den Leidensweg Christi hindurch, um die Kreuzigung durch Rock'n'Roll und Jazz spielerisch darzustellen. Nun, es ist in Maryland. Nun, ist das nicht etwas? Und dann, hier ist das Bild von diesen, ich erzählte euch heute Morgen über diese Beatles, Rückkehr der Beatles. Und dort sind die Artikel, ihr solltet sie unbedingt aus dieser Zeitschrift lesen und all die verschiedenen Dinge, als hätten sie eine neue Religion gegründet. Ich habe hier eine Notiz aus jener Zeitung, falls jemand dieses lesen möchte, oder ich kann es auch an das schwarze Brett heften, dann könnt ihr es lesen. Und ich möchte euch einfach zeigen, dass die Stunde, in der wir leben, schockierend ist. Ihr mögt es nicht verstehen, aber Leute, versucht zu verstehen, was diese Dinge bedeuten. Ich habe Bruder Caps gebeten, er hat eine gute Bildung und kann besser lesen als ich. Ich habe ihn gebeten, diesen Artikel von dem Manager der Beatles zu lesen. Kannst du es jetzt tun, Bruder Caps? Bruder Caps liest den Artikel über die Beatles. Hier heißt es, die Beatles sind verwundert über sich selbst und finden keine Antworten. Es ist unglaublich, absolut unglaublich, sagt Derek Taylor, der Pressesprecher der Beatles. Hier sind diese vier Jungen aus Liverpool. Sie sind unanständig, sie sind gotteslästerlich, sie sind geschmacklos, sie haben die Welt eingenommen. Es ist gerade so, als ob sie eine neue Religion gegründet hätten. Sie sind völlig antichristlich. Ich meine, ich bin auch antichristlich, aber sie sind so antichristlich, dass sie mich schockieren, was keine einfache Sache ist. Aber ich bin von ihnen besessen. Ist das nicht jeder? Ich bin besessen von ihrer Ehrlichkeit. Und die Menschen, die sie am meisten mögen, sind die Menschen, die am meisten empört sein sollten. In Australien zum Beispiel, jedes Mal, wenn wir an einem Flughafen ankamen, war es so, als ob de Gaulle gelandet wäre oder besser noch der Messias. Die Wege waren dicht gesäumt, Krüppel warfen ihre Krücken weg, kranke Menschen hasteten auf das Auto zu, als ob eine Berührung von einem der Jungen sie wieder gesund machen würde. Alte Frauen standen dort, Ausschau haltend mit ihren Enkelkindern, als wir vorbeifuhren. Ich konnte den Ausdruck auf ihren Gesichtern sehen. Es war so, als ob eine Art Erretter angekommen wäre, und all diese Menschen waren glücklich und erleichtert, als ob die Dinge jetzt irgendwie besser werden würden. Taylor machte eine Pause und steckte sich eine Zigarette in den Mund. Die einzige Sache, die für die Beatles noch übrig bleibt, sagte er, ist, auf eine Heilungstour zu gehen. Ist das nicht das, was er sagte? Viele werden zu mir kommen an jenem Tage und sagen, Herr, habe ich nicht. Seht ihr? Nun, könnt ihr nicht sehen, dass ihr euer Vertrauen nicht in Heilungsfeldzüge setzen könnt? Ihr könnt euer Vertrauen nicht in ein solches Zeichen setzen. Die einzige Sache, in die ihr euer Vertrauen setzen könnt, ist das, so spricht der Herr, aus der Bibel. Nun, Gemeinde, das ist genau das, womit ich versucht habe, euch, meine Kinder, zu festigen. Und wenn mir etwas geschieht und Gott mich von dieser Erde hinwegnimmt, dann dürft ihr nie aufgeben. Erinnert euch daran von ganzem Herzen. Verbleibt mit diesem Wort. Verlasst niemals dieses Wort. Alles, was dem Wort widerspricht, lasst es beiseite, egal was es ist. Dann wisst ihr, dass es richtig ist. Seht ihr? Nun, eine Heilungsversammlung. Sündige Männer, die sogar ihre eigenen Manager mit ihrer geschmacklosen Art und dem Schmutz und der Ekelhaftigkeit schockierten. Und Menschen werfen ihre Krücken weg und werden dadurch geheilt, dass sie diese Jungs anschauen. Es ist so schmutzig und dreckig und antichristlich. Ihr seht, es ist Satan, der sich auf einer Spottkampagne befindet, seht ihr? Er tut alles, was Christus tun kann, aber er kann nicht das Wort bestätigen, seht ihr? Er wird einen Teil von hier und einen Teil von da nehmen, aber er kann es nicht ganz nehmen, seht ihr? Er kann es nicht zusammenbekommen. So seht ihr, es ist kein Wunder, dass die Bibel sagte, hierdurch, durch den antichristlichen Geist, würden beinahe die wahrhaft Auserwählten verführt, wenn es möglich wäre. Nun, selbst ihr eigener Pressechef, ihr Pressevertreter, ist für sie, glaubt an sie und sagt, dass er von derselben Sache besessen ist, weil sie ihn erobert haben. Diese bösen Dinge, diese... Nun, seht ihr Frauen nicht, warum ich versuche, euch über diese Dinge etwas zu sagen, wie Shorts tragen, Haare abschneiden und Bubikopf? Es ist ein Geist. Es ist ein Geist. Hier ist es, in unseren führenden Zeitschriften und all das, was dargestellt wird. Rock'n'Roll und dieses Zeug in der Gemeinde. Das ist doch genau das, was Satan will. Und es sind immer noch Gemeinden und Denominationen. Zurück zum Wort, Kinder, so schnell wie ihr könnt, und wagt nicht, es zu verlassen. Ihr bleibt direkt bei diesem Wort. Seht diesen antichristlichen Geist, er kann in Zungen sprechen, Zeichen und Wunder vollführen, er kann die Kranken heilen, er kann all diese Dinge tun. Seht ihr? Diese Menschen denken, dass sie sich Gott nahen, dass diese Jungs von Gott gesandt seien, weil die Gemeinde das Wort fallen gelassen hat. Diese Jungs gehören zur Gemeinde. Elvis Presley ist ein Pfingstler. Pat Boone gehört zur Gemeinde Christi. Schaut euch diese Burschen an. Pfingstler, Gemeinde Christi und all die anderen. Mit bösen Geistern auf sich. Red Foley, eine goldene Stimme. Gemeinde Christi. Singt die religiösen Lieder, wie sie sonst niemand singen kann. Und bei der nächsten Gelegenheit Rock'n'Roll. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Schaut, zu welchen Gemeinden sie gehören. Elvis Presley ist ein Mitglied der Assemblies of God Pfingstgemeinde. Da habt ihr es. Jeder von ihnen wollte es und Satan gab es ihnen. Seht ihr nicht, Freunde, wie lasst dieses Wort nicht los. Seht, es ist ein Geist, der auf euch kommt. Und ich sage diesen Frauen, wenn sie sich in diesen Kleidern aufreizend präsentieren, dass Gott euch dafür zur Rechenschaft ziehen wird, Ehebruch begangen zu haben. Wenn ihr glaubt, dass ich das bin, was ihr sagt, nämlich Gottes Diener, ein Prophet, dann hört auf das, was ich euch sage, seht ihr? Vielleicht könnt ihr es nicht verstehen. Und wenn ihr es nicht verstehen könnt, dann tut einfach, was ich euch sage. Gott wird mich zur Verantwortung ziehen für das, was ich sage, seht ihr? Hört wirklich genau zu und bedenkt, dass diese Dinge Geister sind. Gewöhnlicherweise, vielleicht hat die Person nicht, erinnert ihr euch an Gott verborgen hinter menschlicher Haut? Es ist nicht lange her, dass ich darüber predigte, seht ihr? Gott mit menschlicher Haut bedeckt? Nun, bedenkt einfach, dass einige von uns in diese Welt gesandt sind, um in diese Bereiche einzudringen, um uns diese Dinge zu sagen, seht ihr? Es ist das Vorherwissen, es ist Gott, der spricht, der etwas zeigt. Wenn du irgendetwas fleischlich beurteilst, nun, sie sind harmlos, siehe hier, feine Menschen, ehrlich, würden dir keine Lüge oder so etwas erzählen, und die ganze Sache ist vom Teufel. Religiös, beginnend sogar mit einem Heilungsfeldzug, seht ihr? Es ist einfach antichristlich, seht ihr? Und dort sind Presbyterianer und all jene. Seht ihr diese Denominationen, wie sie genau dieselbe Sache tun? Nun, hier in London, England, gab es erst kürzlich eine Rock'n'Roll-Gruppe, die Christus nachahmte und Judas und all dieses. Sie nannten Christus »Oh Daddy« und gebrauchten all jene Worte, die diese verrückten Jugendlichen verwenden. Seht ihr? Die jugendlichen Teenager haben die Welt erobert. Nun, wisst ihr, dass die Bibel das vorhersagt? Undankbar, unheilig, ohne natürliche Gemütsbewegungen, Lügner, falsche Ankläger, den Eltern ungehorsam. Jugendliche, die die Welt erobern, und es ist bereits geschehen. Neulich ging ich irgendwo hin, wo sie diese schmutzigen Musikautomaten und all dieses Zeug spielen lassen. Ich wollte nicht einmal meine Familie mitnehmen. Ich sagte zu jener Dame, »Wie viel kostet es, ein Musikstück zu hören?« 10 Cent für ein Stück. Wie viele Stücke wird es pro Stunde spielen? Sie sagte es mir. Ich sagte, hier ist das Geld, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose. Nun, sagte sie, ich kann das nicht tun. Diese Jugendlichen kommen hier herein, um das Ding spielen zu lassen. Dann wollte ich dort kein Geld ausgeben und ging woanders hin, seht ihr? Nun, dieses Zeug würde euch nervös machen. Ihr müsstet hingehen und einen Haufen Beruhigungsmittel einnehmen, nachdem ihr dieses verrückte Zeug gehört habt. Das stört einen Christen einfach. Wenn du diese Art von Zeug gerne magst, weißt du, was dann mit dir verkehrt ist? Du hast es nötig, errettet zu werden, denn das, was in dir ist, nährt sich von etwas anderem als dem Wort. Es ernährt sich von... Ihr könnt euch doch nicht vorstellen, dass Jesus so etwas getan hat, oder? Könnt ihr euch vorstellen, dass einer der Propheten so etwas tut? Erkennt ihr nicht, Freunde, dass das Ganze der Teufel ist? Und die Bibel sagt, wie er in der Form von Religion kommen würde und fast genau wie Christus handeln würde. Seht ihr? Aber die einzige Weise, wie ihr es je erkennen könnt, ist nicht, dieser oder jener Gemeinde beizutreten, sondern bei dem Wort zu verbleiben. Er ist das Wort. Nun, der Herr segne jeden von euch. Wir gehen jetzt direkt zu den Fragen. Und nun ungefähr 1 Stunde und 15 Minuten. Ich werde es nicht schaffen, all diese Fragen durchzugehen. Es sind einfach haufenweise Fragen. Ich denke, dass es gute Fragen sind. Sie sind sehr fein. Ich werde einfach hineingreifen und eine hier und eine dort herausnehmen, während ich weitermache. Ich dachte, dass ich heute Abend einfach herkommen würde, sie von jemandem lesen lassen würde und ja oder nein sagen würde. Das ist nicht gerecht gegenüber den Leuten. Sie stellten diese Fragen, um sie auch beantwortet zu bekommen. Und ich würde das nicht tun, denn ich werde durchnehmen, so viel ich kann, und wozu ich nicht komme, das werde ich das nächste Mal behandeln. Und nun, was nächsten Sonntag betrifft, das weiß ich noch nicht. Ich werde es euch sagen, wenn ihr Billy irgendwann von heute an bis Mittwoch zu fassen bekommt. Wir müssen vielleicht abreisen. Nun, hier ist noch eine Sache. Ich bin mit den Interviews weit im Rückstand. Billy zeigte mir einen Stapel mit den Interviews, der ungefähr so hoch ist. Diese sind noch unerledigt, einige von ihnen seit Monaten. Nun, während ich hier bin, muss ich einige davon erledigen, muss einige Versammlungen abhalten, muss alles irgendwie ins Gleichgewicht bringen. Ich werde diese Woche darum beten, während ich weg bin, und werde den Herrn fragen, was er möchte, was ich tun soll. Diese Fragen zu beenden oder mir die Interviews vorzunehmen. Wenn ich mir die Interviews vornehme, dann werde ich einfach am Sonntag nach Hause kommen und diese Interviews irgendwo durchführen und den ganzen Tag lang diese Interviews haben. Und falls ich es nicht tue, nun, dann muss ich diese Interviews verschieben, bis ich wieder zurück bin. Falls ich also nicht dazu komme, wird Billy euch eine Karte zusenden. Und ich sage euch, es ist schön, wenn diese lieben Kinder euch erzählen, wie sehr sie einander mögen, wie sehr sie einander lieben. Einer wird es dem anderen sagen und der andere wird es weitersagen. Billy ruft einfach einen in einem Abschnitt von ungefähr 150 Meilen an und die übrigen von ihnen erreichen dann den Rest. Sie lieben einander. Sie wollen überhaupt nichts verpassen. Sie wollen jede Minute hier sein, um zu sehen, was vor sich geht. Denn wenn der Herr etwas geben sollte, dann wollen sie hier sein, um es zu empfangen. Und ich schätze sie. Nun, bedenkt, liebe Freunde, heute Morgen habe ich eine Aussage über einige der Fragen gemacht und ich habe gesehen, dass es bei einigen, die noch heute Morgen hereingekommen sind, um die Menschen geht, die nach Arizona umziehen. Seht ihr? Ich dachte, dass es besser wäre, dieses klarzustellen, sodass ihr es versteht. Nun, denkt nicht, dass ich versuche, Menschen zu sagen, wo sie leben können und was sie tun können und nun, ich sage dieses nicht, mein lieber Bruder. Dort sind aufrichtige Menschen, die dorthin umziehen wollen. Nun, jeder, der umziehen möchte, ich würde mich sicherlich freuen, solange ich dort bin. Ich bin ungefähr 10-mal so oft hier, wie ich dort bin. Zwischen heute und Weihnachten stehen mir ungefähr 4 Tage zur Verfügung, um dort zu sein. Unmittelbar danach werde ich dann nach Übersee abreisen. Ich werde vielleicht 2 oder 3 Wochen hier im Tabernakel sein, bevor ich nach Übersee reise, zu einer Erweckung, so wie ich es gewöhnlich zu dieser Zeit im Frühling tue. Und von da an habe ich nur eine Versammlung in Arizona und die findet im Januar in Phoenix statt, 2 Abende mit den christlichen Geschäftsleuten, seht ihr? Wenn die Menschen dort draußen, könntet ihr dieses Tonband anhalten? Bruder Branham bittet darum, die Aufnahme zu stoppen. Leerstelle auf dem Tonband. Nun, während wir heute Abend mit diesen Fragen beginnen, werde ich eine hiervon nehmen und erfreut ihr euch an ihnen? Sagt Amen. Ich denke, es ist uns zu dieser Zeit hilfreich. Und oh, ich glaube bald, während ich heute Morgen, bevor ich hierher kam, auf einige Texte und Stellen in der Bibel schaute, dachte ich, oh, wie wunderbar wäre es, während wir auf das Kommen des Herrn warten, wie wunderbar wäre es, diese Charaktere des Alten Testaments durchzunehmen, Hiob und jene, und eine Reihe von Versammlungen über sie abzuhalten. Wäre das nicht wunderbar? Einfach um euch zu zeigen, wie sie ein direktes Schattenbild für diesen Tag sind. Das ganze Wort ist zusammen verbunden. Und alles über die Zerstörungen von und die alten Zeiten, wie sie ein Schattenbild für heute sind, wie alles im Alten Testament über das Kommen des Herrn Jesus spricht. Nun, die erste Frage, die ich hier herausgezogen habe, lautet: Bruder Branham, ist es falsch für eine Christin, sich Locken ins Haar zu machen? Und wie lang sollten die Ärmel sein? Dankeschön, eine Schwester. Nun, das bedeutet dieser Frau eine ganze Menge. Nun, einige von uns Brüdern mögen vielleicht denken, oh, die dumme Frau. Aber für sie ist es nicht dumm, sie möchte es wissen. Nun, über das Tragen der Haare in, was war es, Ringelschwänzchen oder so etwas? Es tut mir leid, ich wollte nicht, Verzeihung, Locken, entschuldigt bitte, Locken bezeichnet als Ringelschwänzchen. Das ist es, was die Mädchen vor Jahren getragen haben. Ihr erinnert euch daran, stimmt das nicht? Sie nannten sie Ringelschwänze, einfach eine Art von Locken, die herunterhingen. Nein, Locken. Entschuldigt bitte, Freunde. Wie lang sollten ihre Ärmel sein? Nun, ich denke nicht, dass es hierzu etwas gibt. Ich weiß es nicht, seht ihr? Was ich nicht mit der Bibel belegen kann, darüber möchte ich nicht viel sagen. Ich sage euch das aus meiner Sicht, denn ich habe keine Schriftstelle, die das belegen könnte. Die einzige Sache, die ich für die Damen über ihr Haar zu sagen habe, ist, dass sie es nicht schneiden sollen. Wie sie es tragen wollen, bleibt ihnen überlassen. Und bezüglich der Lockenwickler weiß ich eigentlich nicht, was sie sind, es sei denn, dass es die Dinger sind, die aussehen wie Wäscheklammern, die sie in ihre Haare stecken. Das ist das Einzige, das ich kenne. Und die Länge der Ärmel, ich denke, dass Gott dir als Christ sagen wird, wie man mit diesen Dingen umgeht. Seht ihr? Ich glaube, dass du als christliche Person wissen wirst, wie man das machen sollte. Ich denke nicht, dass Gott eine bestimmte Länge oder was auch immer vorschreibt. Solange du anständig angezogen bist und ehrbar und rein aussiehst, ich denke, das ist in Ordnung, nicht wahr? Seht ihr? Nun, das ist nur meine Meinung. Nun, so sehe ich das, denn ich kann es mit der Bibel nicht anderweitig belegen. Ich glaube, dass heute Morgen die Frage über das Haarefärben dran kam, wisst ihr, mit einer Farbe. Nun, ich kann nichts darüber sagen. Ich weiß es nicht, denn ich habe keine Schriftstelle, um zu sagen, dass ihr eure Haare nicht färben sollt. Ihr Frauen, ihr möchtet gerne nett aussehen und ihr solltet nett aussehen. Und Bruder Branham ist nicht gegen euch, Kinder. Ihr seid meine Kinder. Ich liebe euch und ich möchte euch nicht ausschimpfen. Ich würde es auf keinen Fall tun. Ich versuche nur, euch zu helfen. Aber nun, schaut, lasst mich diese Frage folgendermaßen beantworten. Nun, seid ihr bereit? Und für euch am Tonband, hier ist es, Schwestern. Wenn ihr eine Frage darüber habt, dann tut es nicht. Wenn ihr mit Gottes Geist gefüllt seid und geleitet seid, um es zu tun, solange es mit der Bibel nicht im Widerspruch steht und es euch nicht hinsichtlich einer Frage zu schaffen macht, und ihr seid vollkommen sicher, dass das der Wille des Herrn ist, dann geht vorwärts und tut es, denn es gibt keine Schriftstelle darüber, die Nein dazu sagt. In der Bibel gibt es darüber nichts. Ich denke, dass es in Jesaja 5 ist, wo es über die Frauen heißt, wie sie verschiedene Gewänder tragen würden und so etwas, aber das war Stolz und aufgesetztes Zeug. Wenn ihr es aus Stolz macht, dann ist es falsch, seht ihr? Prüft euer Herz vor Gott. Wenn es keine Schriftstelle darüber gibt und der Geist leitet euch darin, dann geht vorwärts und tut es. Aber nun, wenn es darum geht, ob du langes oder kurzes Haar haben solltest, dann solltest du gemäß der Bibel langes Haar haben. Hier ist eine Frage, ich könnte sie eigentlich gleich jetzt beantworten. Sie ist hier drinnen, ich habe sie heute Morgen oder irgendwann gesehen. Sie lautete: Du reitest dauernd auf den Frauen herum, wie sie ihr Haar nicht tragen dürfen, aber du sagst nie etwas über den Mann. Wenn ich einen Mann hier hereinkommen sehen würde mit langem Haar, das ihm wie bei einer Frau über den Rücken hängt, dann würde ich sagen: Mein Herr, warum gehen Sie nicht zum Friseur? Sie sehen aus wie eine Frau. Seht ihr? Aber Männer tun das gewöhnlicherweise nicht, seht ihr? Nun, das ist nicht als Unfehlbarkeit des Mannes zu verstehen. Sie sind genauso schuldig wie die Frauen. Und nebenbei, ein Mann, der seine Frau dieses tun lässt, der ist doppelt schuldig daran, denn er sollte derjenige sein, der das Sagen im Haus hat. Und jener Mann kann nicht einmal seinem eigenen Haushalt vorstehen. Wie könnte er es im Haus Gottes tun, seht ihr? Ich bin so dankbar für unsere Gruppe von Frauen, die wir haben, die hierher kommen. Ich sage dieses mit Respekt und Liebe, und nun Gott weiß, dass dies die Wahrheit ist. Ich hatte einen Predigerfreund unten im Süden, der eine der am reinsten aussehenden Gemeinden hatte, die ich je gesehen habe. Zu dieser kamen Frauen, die schönsten Frauen, die ich je gesehen habe, saßen dort, geheiligt, gottselig, mit langem Haar. Und ich fand es immer großartig, zu dieser Gemeinde zu gehen. Und der Herr Jesus hat mir heute eine Gemeinde hier gegeben, die jene um 100 Meilen übertrifft, meine Frauen. Ich schelte euch nicht, um gemein zu euch zu sein, ich bin nur so glücklich über euch. Ich möchte einfach nicht, dass Satan einen Fuß irgendwo hineinbekommt, seht ihr? Ich möchte, dass ihr euch aufwärts bewegt, nicht rückwärts. Lasst euch niemals von einem Menschen verführen durch betörende Worte oder ähnlichem, durch etwas, das sagt: Oh, nun ja, es bedeutet nicht. Seht ihr? Das ist die Art und Weise, wie Satan der Eva das Wort auslegte. Seht ihr? Ihr glaubt nur, was das Wort sagt. In Ordnung. Sehr dringend, Bruder Branham, da wir wissen, dass die Zeit zu Ende geht und die Ewigkeit einsetzt, was wäre dein Rat für ein Paar, das eine Hochzeit plant? Geht einfach vorwärts und heiratet. Seht ihr? Macht einfach weiter, als ob ihr noch weitere 100 Jahre hier auf der Erde leben würdet. Macht einfach weiter, haltet eure Herzen auf Christus gerichtet, nicht auf die Dinge der Welt, sondern auf Christus. Seht ihr? Fahrt einfach fort. Heiratet, Kinder. Gott segne euch in euren Ehen. Lieber Bruder Branham, ich bin im Namen Jesu getauft worden. Das Wort sagt, dass man die Gabe des Heiligen Geistes empfangen wird. Ist damit die Taufe gemeint, der Heilige Geist, oder bedeutet es, dass ich eine bestimmte Erfahrung empfange mit der Taufe? Ich sehne mich danach, mit dem Geist erfüllt zu werden. Bitte entschuldige die lange Anfrage, aber ich wollte dir diese Frage schon seit langem stellen. Dankeschön. Und die Person hat mit ihrem Namen unterschrieben. Es sind Menschen von außerhalb. Nun, das ist eine gute Frage. Nun, die Taufe mit dem Heiligen Geist ist eine bestimmte Erfahrung, die eine Person gemacht haben muss. Lasst mich das mal kurz verdeutlichen, seht ihr? Nun, viele Menschen haben eine Vorstellung, ich glaube, sie ist verdreht. Und vielleicht ist es eine Frage direkt hier in der Gemeinde und in der zuhörenden Gemeinde. Nun, wenn ich sage, dass das Sprechen in Zungen kein aus sich selbst heraus schlüssiger Beweis des Heiligen Geistes ist, ich akzeptiere das nicht, dann glaube ich, dass ich es mit Gottes Hilfe durch die Bibel beweisen kann, dass das falsch ist. Denn das Sprechen in Zungen ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Wie viele wissen das? Göttliche Heilung ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Und sogar die Beatles üben sie aus. Seht ihr? Satan kann jede von diesen Gaben nachahmen. Hexen und Zauberer können in Zungen sprechen und sie auslegen. In den Dschungelländern sprechen Zauberer oft in Zungen, trinken Blut aus einem Menschenschädel und legen unbekannte Zungen aus. Dort in Arizona, wenn sie ihre alten Festtänze des Korntanzes haben, dann wickeln die Indianer diese Gophernattern um sich, während sie versuchen, zu Gott zu beten, dass er ihnen Regen für ihr Getreide sendet. Sie nennen es den Korntanz. Sie nehmen eine Kornähre, legen sie um sich herum und machen eine kleine Wolke und tanzen. Und der Hexendoktor kommt hervor mit Büffelhörnern auf seinem Kopf. Die Zauberer, die Pfeifenraucher und andere, sie haben diese Gophernnattern um sich und tanzen um den Platz herum. Sie lassen zu dieser Zeit keinen weißen Mann in ihre Nähe, aber ich habe sie durch das Fernglas beobachtet und ich habe indianische Freunde, die zu ihren Tänzen gegangen sind. Das sind diejenigen, die selbstverständlich keine Christen sind. Und sie tanzen diesen Korntanz, während sie diese Schlangen halten. Und der Zauberer kommt heraus und schneidet sich selbst mit Messern und so weiter, und schlussendlich kommen sie in den Geist und sprechen in Zungen und legen sie aus. Ich könnte euch dorthin mitnehmen, es ist 3 oder 4 Stunden von hier entfernt, wo ein Medium einen Stift auf den Tisch legt, in Trance verfällt und alle möglichen Dinge tut und mit den Händen fuchtelt, und dieser Stift wird sich erheben und in unbekannten Sprachen schreiben, und der Zauberer wird aufstehen und euch sagen, was es bedeutet. Nun, das ist kein Beweis des Heiligen Geistes, seht ihr? Darauf könnt ihr euch nicht verlassen. Ihr könnt euch nicht auf die Frucht des Geistes verlassen, denn die erste Frucht des Geistes ist Liebe. Und die christliche Wissenschaft übt mehr Liebe aus als alle anderen, die ich kenne, und sie leugnen sogar, dass Jesus Christus göttlich ist. Seht ihr? Es gibt nur einen einzigen Beweis des Heiligen Geistes, den ich kenne, und das ist ein echter Glaube in das verheißene Wort der Stunde. Nun, diese Juden kamen, sie hatten mehr Religion als die Jünger. Sie waren besser in der Heiligen Schrift geschult als die Jünger, weil diese Fischer waren, Steuereintreiber und so weiter. Und sie hatten wahrhaftigen Glauben und echten Glauben in das, was sie taten. Nun, hört jetzt genau zu, verpasst dieses nicht, seht ihr? Wenn es darum ging, Früchte des Geistes zu tragen, freundlich und liebenswürdig zu sein, da gab es wohl nicht einen Priester, der Jesus Christus darin nicht übertreffen konnte. Er ging in den Tempel, flocht Stricke, schaute sie zornerfüllt an, warf ihre Tische um und vertrieb sie von dem Platz. Stimmt das? Die Bibel sagt, dass er sie zornerfüllt anschaute. Die Bibel sagt das. Das ist genau richtig. So seht, diese Priester waren liebenswürdige, sanfte, verständnisvolle Menschen. Was die Früchte des Geistes betraf, konnten sie mehr Früchte des Geistes zeigen, als Jesus es je konnte. Was Theologie betraf, gab es keine Schule, aus der er kam. Woher kommt dieser Mann? Woher kommt er? Welche Mitgliedschaftskarte besitzt er? Welcher Organisation gehört er an? Wir wissen nicht, wo er herkommt. Er war gewiss einfach ein Ausgestoßener, der unehelich geboren wurde. Nun, Wir könnten ihn in ein paar Minuten niedermachen und euch durch die Gesetze zeigen. Sie hatten ein Recht zu tun, was sie taten, soweit es darum ging. Warum? Weil sie nicht erkannten, dass er das verheißene Wort der Stunde war. Die einzige Weise, durch die sie es erkannten, war, als Jesus das Wort erfüllte, indem er imstande war, ihnen zu sagen, was sie in ihren Herzen dachten, was sie getan hatten. Er war ein Prophet gemäß dem Wort Gottes. Was er sagte, geschah, jedes Wort, Wort für Wort. Er war Gottes Prophet, Diener, Gott der Prophet. Vorher war es der Prophet Gottes, und dies ist Gott der Prophet, nicht der Prophet Gottes. Das waren Maleachi, Jeremia, Jesaja und Elia und so weiter, aber dieser war Gott der Prophet, nicht der Prophet Gottes. Erfasst ihr es nun? Alle Propheten stellten sein Leben teilweise dar, spielten ihre Rolle, aber in ihm war die Fülle von allen Propheten. Das Wort des Herrn kam zu ihnen, den Propheten, aber dieser war das Wort und der Prophet, dieselbe Person, seht ihr? Nun, wenn ein Mensch Christus in der Weise empfängt, wie er ist, kann man das nicht empfangen als, nun, einige von ihnen sagen, nun, ich bin ein Lutheraner. Nun, nichts dagegen, aber die Adler speisen nicht davon, seht ihr? So weit waren sie damals, das war frische Speise jener Tage. Ich bin ein Wesley-Anhänger, das ist in Ordnung, aber du lebst in der Vergangenheit, seht ihr? Nun, jene Menschen sagten, nun, wir haben doch Abraham als unseren Vater. Dieser Prophet sagte, Gott ist imstande, dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken, seht ihr? Wir gehören hierzu, wir gehören dazu. Das hatte nichts. Er sagte, ihr Generation von Schlangen, wer hat euch gewarnt, dem Zorn zu entfliehen? Fangt nicht an zu sagen, wir haben Abraham als unseren Vater, denn Gott ist imstande, dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Seht ihr? Deswegen hatte es nichts damit zu tun, ein gut trainierter Theologe zu sein. Sanft und lieblich zu sein, hatte nichts damit zu tun. Was machte bei ihm den Unterschied aus? Er war das fleischgewordene Wort, nicht das Wort für den Tag von Mose. Mose war das Wort jenes Tages, nicht das Wort für die Tage Noahs. Noah war das Wort für jenen Tag, nicht das Wort für den Tag Elias. Elia war das Wort für jenen Tag. Aber er war das Wort der Gegenwart und sie lebten in der Vergangenheit. Dieselbe Sache wiederholt sich. Das ist der Beweis des Heiligen Geistes, wenn Gott dir das, so spricht der Herr, offenbart und du es erkennst und annimmst. Nicht, was du bist, was du warst oder dergleichen, es ist, was Gott für dich jetzt getan hat. Das ist der Beweis. Jesus sagte, er gab uns den Beweis des Heiligen Geistes, Johannes 14. Er sagte, ich habe euch viele Dinge zu sagen. Ich habe nicht die Zeit, es zu tun, aber wenn der Heilige Geist kommt, wird er es euch sagen. Wird die Dinge, von denen ich euch gesagt habe, in eure Erinnerung bringen und wird euch die Dinge zeigen, die geschehen werden. Seht ihr das nicht? Dort ist der Beweis. Das ist, Voraussagen treffen zu können und die göttliche Auslegung des geschriebenen Wortes zu haben. Ist das nicht der Beweis eines Propheten? Ein Seher in der Bibel war ein Mann, der Voraussagen treffen konnte und es traf ganz exakt so ein. Niemand legte ihm Hände auf, das wäre dann eine Gabe. Ein Prophet ist vorherbestimmt und geboren, um ein Prophet zu sein. Seht ihr, das ganze Leben lang war er ein Prophet, das ist ein Amt. Das ist es, wo die Menschen, viele der Fragen betreffen dies. Nun wird die Braut, wird dies, die Gemeinde und, seht ihr, ihr könnt nicht unterscheiden, was sie sind. Die Braut ist Gottes Auserwählte, die Gemeinde geht durch, das sind diejenigen, über die es heißt, wer kommen will, der komme. Aber die Braut ist Gottes Auserwählte. Es gibt 5 von Gott erwählte Ämter, denn Gott hat in die Gemeinde eingesetzt Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten, Evangelisten. Gott tat dies. Menschen haben Diakone und so weiter und alles andere, aber Gott setzte diese in die Gemeinde ein für die Vervollkommnung der Gemeinde. Man kann es nicht aufteilen. Nun, der Heilige Geist, wenn er kommt, er bezeugt euch, dass dieses Wort richtig ist, das Wort für heute, nicht das Wort für Luther, nicht das Wort für Mose. Wir bezeugen, dass es die Wahrheit ist, aber es ist ein anderer Tag. Nun, was wäre, wenn Jesus kommen würde und sagen würde, nun, so wie Mose kam und euch alle aus Ägypten herausbrachte, bin ich gekommen, um euch woanders hinzubringen. Was wäre, wenn er gesagt hätte, lasst uns an die Arbeit gehen und eine Arche bauen. Ich bin der Herr, Gott, ich werde die Welt nun durch eine Flut hinwegtun. Ich werde die ganze Welt ertränken. Nun, er wäre außerhalb der, seht, die Schrift sagte niemals, dass er auf diese Weise kommen würde. Seht ihr, er wäre nicht der Messias gewesen. Egal wie viele Archen er gebaut hätte oder was er auch immer getan hätte, er hätte sich immer noch nicht als der Messias qualifiziert. Halleluja, da habt ihr es. Es ist die Qualifikation, jawohl. 1. Korinther 13 sagt dieses, wenn das, was vollkommen ist, gekommen ist, dann wird das, was stückweise ist, hinweggetan werden. So werden all diese kleinen Dinge, zum Beispiel das Auf- und Abspringen wie ein Kind, zu versuchen, in Zungen zu sprechen und all diese anderen Dinge, wenn das, was vollkommen ist. Und wir haben heute, durch Gottes Hilfe, die vollkommene Auslegung des Wortes mit göttlicher Bestätigung. Dann wird das, was stückweise ist, hinweggetan. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind, da verstand ich wie ein Kind, aber als ich ein Mann wurde, tat ich die kindlichen Dinge hinweg. Amen. Ich fange an zu predigen und komme dann nicht zu diesen Dingen. Bruder Branham, habe ich diese Frage erledigt? Behandelte ich die Taufe des Heiligen Geistes? Ja, diese handelte davon. War es nicht so? In Ordnung. Entschuldigt mich, wenn ich es nicht verstanden habe. Vergebt mir einfach. Das sind so wunderbare Fragen. Man könnte einen ganzen Abend mit nur einer Frage zubringen, Bruder, und würde sie dann noch nicht einmal berühren. Ich schätze dich als einen Diener Gottes und ich glaube die Botschaft der Wahrheit. Meine Frau möchte nicht, dass ich etwas über diese Botschaft sage und möchte kein Tonband hören. Ich habe auch Nervositätsprobleme wegen meines Berufs. Ich möchte, dass auch meine Frau glaubt und bete für meine Kinder. Bruder Branham, ich möchte in meinem Leben in Gottes Willen erfunden sein. Ich möchte sein Diener sein. Und die Person unterzeichnet Ende. Wartet einen Moment. Als ich klein war, sagte ich allen, dass ich ein Prediger werden wolle. Ich weiß nicht, was Gott will, dass ich tun soll. Ich bin bereit, alles für den Herrn zu tun, mit dir im Herrn verbunden. Nun, eine gute Frage. Und der Mann ist aufrichtig. Seine Frau, seine Begleiterin, die ein Teil von ihm ist, darf ich dem hier etwas hinzufügen? Meine Brüder, ich sage dies im Namen des Herrn. An einem dieser Tage, wenn der Herr will, denke ich, dass ich einfach vorwärts gehe und das Tonband mache über Heirat und Scheidung. Ich werde es direkt hier im Tabernakel bringen. Wenn es trennt, wird es einfach trennen müssen. Aber wir werden beweisen, dass es das Wort des Herrn ist. Schaut her, meine Brüder, hört auf Folgendes. Wisst ihr, dass man auf der Erde schon oft den falschen Partner bekommen hat? Ein hübsches Paar brauner oder blauer oder grauer Augen lockt einen dahin, wo man nicht hingehören sollte. Viele Männer sind sich dessen bewusst. Ein Mann, der heiraten möchte, sollte sich der Sache zunächst im Gebet nahen. Ihr solltet eine Frau nicht aufgrund der äußeren Schönheit erwählen, sondern aufgrund der Schönheit an der Innenseite. Eine solche, die eine Mutter für eure Kinder sein wird. Ich weiß, es klingt schrecklich, wenn ein Prediger dies vom Pult aus sagt, aber ich ging früher mit Viehhändlern mit, als ich im Westen war. Wir kauften Zuchtvieh und sie wollten eine Herde gründen. Und ich lernte eine ganze Menge dort, während ich diese Versteigerer und die Dinge, die sie taten und diese Käufer beobachtete. Ich ging gewöhnlich mit einem alten Burschen mit, der mit mir hier zur Gemeinde kam und den ich zu Christus führte. Er war ein richtiger Ungläubiger, Herr Jeffery. Viele von euch erinnern sich an ihn, ein Landwirt aus Colorado. Wir gingen dorthin und schauten uns die Kühe an. Ich habe eines Tages ein kleines Zuchtkalb gesehen, das für $11,000 verkauft wurde, ein ganz kleines Kalb, das bis dahin noch nie zur Zucht verwendet worden war. Und Jeff sagte, wenn ich das Geld hätte, würde ich damit dieses Kalb kaufen. Und ich dachte, nun, er ist ein Viehzüchter, er versteht sein Geschäft. Ich sagte, Jeff, warum? Was ist bei dem so besonders? Es ist ein Hereford-Kalb, Das Kalb, das vorhin für $300 verkauft wurde, sah in meinen Augen größer und insgesamt besser aus. Er sagte, schau, Billy, es gibt eine Sache, die du beim Viehkauf nicht verstehst. Er sagte, ich denke, du solltest beim Predigen bleiben. Er sagte, du verstehst nichts von Vieh. Er sagte, schau dir nun dieses Kalb dort unten an. Wir gingen dort hinunter. Er sagte, siehst du diesen wilden, starren Ausdruck in seinen Augen? Ich sagte, ja. Er sagte, seine Kinder und seine Enkel und seine Ururenkel werden immer noch diesen wilden Ausdruck haben. Und er sagte, sie werden nur rennen und mager werden. Sie werden ihren Kälbern nie eine Mutter sein. Und er sagte, du könntest sie nie mästen. Sie würden nie ein gutes Stück Rindfleisch abgeben. Er sagte, schau dir dieses kleine Kalb hier an, das verkauft worden ist. Schau, wie lieblich es aussieht. Schau dir diesen friedlichen Ausdruck in seinem Gesicht an, dieses freundliche Aussehen, kein starrer Ausdruck in seinen Augen. Er sagte, sie wird eine wirkliche Mama für ihr Kalb sein, wie auch das Kalb ihres Kalbes. Und das Kalb ihres Kalbes wird in der Art ihres Wesens so weitermachen. Und er sagte, sie werden alle Mamas sein, wenn sie den rechten Zuchtbullen für jenes Kalb bekommen können, der ihre Kinder macht. Aber dieser wilde Ausdruck im Gesicht wird immer eine magere Viehherde hervorbringen, wenn ein Mensch versucht, Vieh zu kaufen. Ich sagte, jawohl, danke schön. Und dieselbe Sache trifft auf Frauen zu. Wenn man eine von diesen mit geschminktem Gesicht und mit wilden Augen nimmt, die wie irgendein Tier aussieht und die sich selbst von einem menschlichen Wesen hinweg verunstaltet, sie wird es zu nichts bringen. Sie wird die ganze Zeit herumrennen. Und Christentum ist nicht Schönheit an der Außenseite, es ist an der Innenseite, mit Frieden, Ruhe, geschmückt mit einem friedlichen, stillen Geist, was ein großer Wert vor dem Herrn ist. Das ist es, wonach wir bei Frauen und bei Männern ausschauen wollen und bei wem auch immer. Nun, Bruder Branham, Frage: Sollte eine christliche Frau einfachen Schmuck wie Halsketten oder Perlen tragen? Nun, Schwester, ich weiß, dass dir das viel bedeutet, und es bedeutet mir viel, dass du dein Vertrauen darin hineinlegst, dass ich dir die Wahrheit sagen werde. Nun, bedenke, die Bibel sagte, wenn ihr euch schmückt, dann schmückt euch nicht mit kostspieligen Juwelen und Perlen und aller Arten von Juwelen, sondern lasst euren Schmuck ein friedvoller, ruhiger und sanftmütiger Geist sein, das habe ich bereits zitiert, was ein großer Wert vor dem Herrn ist. Nun, Schwester, damit meine ich nicht, dass wenn du eine Anstecknadel hast, nun, das ist nicht der Herr, sondern meine Meinung, wenn du eine Anstecknadel hast, die du tragen wolltest, oder eine kleine Halskette, die dein Ehemann dir gegeben hat, oder vielleicht etwas Ähnliches, was man tragen kann, nun, was mich betrifft, ich denke nicht, dass das schlecht ist. Nun, das ist nur meine Ansicht. Nun bedenkt, ich drücke mich klar aus, das ist meine Meinung. Aber ich denke, es geht um die Einstellung dazu, es ist die Art und Weise, wie ihr es tut, seht ihr? Es ist das Motiv dahinter. Und wenn ihr bemerkt, dass es euch beherrscht, dann lasst die Sache sein. Aber ich denke, wenn du deinen Ehering tragen würdest... Nun, ich weiß, dass ihr Nazarener-Leute früher eine Frau mit einem Ehering am Finger nicht einmal getauft habt, seht ihr? Ich halte das nicht für notwendig. In der Bibel trugen sie Eheringe, nur dass es ein Stirnband war, wie sie es nannten, um den Kopf herum, mit 9 Münzen darin, um zu zeigen, dass sie verheiratet waren. Nun, ich denke, dass das in Ordnung ist. Wenn Frauen sich kleiden wollen und anständig, rein, frauenhaft aussehen wollen, nun, ich denke, dass es dagegen nichts zu sagen gibt. Aber wenn ihr dahin kommt, das Ding mit ein wenig Stolz zu tragen, dann seid ihr verkehrt. Es liegt an eurer Einstellung. Erinnert ihr Frauen euch daran, wie sie vor nicht langer Zeit etwas hatten, was sie Skandalrücke nannten? Ich denke, sie kommen wieder heraus oder sie sind schlimmer geworden. Ja, sie heißen jetzt skandalös statt Skandal. Es ist noch nicht lange her, da hatten sie ein Theaterstück. Sie hatten dort Mädchen, junge Frauen und die Alten taten es auch, denn sie wollen ja alle jung sein. Ich meine nicht euch, Schwestern, ich meine die Frauen der Welt. Und sie hatten ihre Röcke hoch oben abgeschnitten, jedes Mal etwa 30 Zentimeter, und dann trugen sie eine Art schön aussehender Unterbekleidung. und bei jedem Schritt, den sie machten, schaute diese Unterbekleidung hervor, mit Spitzen und Rüschen oder was auch immer daran war. Da war ein Mädchen, das zu mir kam, welches ein Dankert-Mädchen war, das gerade den Heiligen Geist empfangen hatte. Sie gehörte zu der Assemblies of God Pfingstgemeinde, und das war in Fort Wayne, Indiana, wo ich geheiratet hatte. Und sie kam zu mir, eine feine kleine Dame, und sie sagte: »Bruder Branham, ich möchte dir eine Frage stellen.« Ich sagte: »In Ordnung, Schwester, um was geht's?« Sie sagte: »Denkst du, dass es verkehrt ist, wenn ein christliches Mädchen einen Skandalrock trägt?« Ich sagte: »Schwester, das ist eine Sache, die ich einfach nicht verstehen kann. Was ist ein Skandalrock?« Und sie erzählte mir, was es war. Sie sagte: »Er zeigt den Unterrock.« Ich sagte: »Was ist in einer Frau, dass sie dazu veranlasst, dass sie einem Mann ihre Unterkleider zeigen will? Warum sollte ein christliches Mädchen eine solche Sache tun? Könntest du dir eine solche Christin vorstellen?« »Nun, seht, ein Mann ist nicht sehr ansehnlich, wenn es um seinen Körper geht. Und wenn er halbnackt herumlaufen würde, dann wäre das kein Skandal. Nicht um zu den Männern zu halten, aber sie, wisst ihr, welche Art von Frau würde von einem Mann ohne Hemd und mit kurzen Hosen oder was auch immer er tragen würde, in Versuchung geführt werden? Der große, alte, stämmig aussehende Kerl, er sieht schludrig und widerwärtig aus, entsetzlich. Seht diese Männer dort draußen. Nun, ich denke, eine Frau müsste sich übergeben, wenn sie so etwas sieht. Aber nimm nun eine Frau und stecke sie in so etwas hinein, dann ist das ein anderer Tempel, versteht ihr? In Ordnung. Aber ich denke, soweit es eine Halskette betrifft oder, nun, wenn ihr euch so viel ansteckt, als seid ihr mit einem Magneten an euch durch einen Ramschladen gegangen, dann denke ich, dass, entschuldigt dies, ich habe nicht beabsichtigt, es auf diese Weise zu sagen, aber das ist verkehrt. Die Sache, bei der ich mich das erste Mal für Amerika geschämt habe, war, als ich damals in der Schweiz war und Bruder Argenbright und ich hatten dort in Lausanne ein gutes Restaurant gefunden, wo wir ein großes, feines Steak, ungefähr so groß, 3/4 Pfund schwer, für ungefähr 30 Cent, denke ich, in amerikanischer Währung bekommen konnten. Oh, wir lebten wie Könige. Jeden Tag gingen wir dorthin. Und alle von ihnen trinken dort Wein, wisst ihr, ihr Wasser ist nicht gut. Und da ich diesen Wein nicht trinken wollte, besorgte ich mir einen kleinen Krug aus einem Geschäft, in dem es destilliertes Wasser gab. Und diesen Krug nahm ich mit, wohin ich auch ging. Ich schätzte, dass jeder dachte, dieser Kerl trägt seinen eigenen Schnaps bei sich. Also hatte ich ihn in der Hand. Wir gingen dort zu diesem Restaurant, wo diese Steaks verkauft wurden, und eines Tages fuhr Miss America vor. Ungefähr ein Chevrolet Modell 28 mit einem Pudel auf dem Schoß, und sie brachte ihn dort mit hinein. Diese beiden Frauen hatten so viel Schmuck aus dem Ramschladen, große, lange Gegenstände und Ohrringe, die weit herabhingen, und mit Schminke, und beide von ihnen im Alter von 50 Jahren, so alt wie ich. Und man könnte meinen, sie wollten 15 sein. Aber was versuchen sie zu tun? Sie versuchen, auf der Straße des Lebens zu fahren, indem sie in den Rückspiegel schauen und auf das zurückblicken, was sie einmal waren. Nun, ein Christ tut so etwas nicht. Ein Christ versucht nicht, das zu sein, was er war. Er schaut nicht dahin, wo er gewesen ist. Er schaut danach aus, wo er hingeht. Seht ihr? Kümmert euch nicht darum, was ihr damals wart. Das habt ihr hinter euch gelassen. Ihr werdet niemals wieder dahin zurückkehren. Das ist in der Vergangenheit. Und jeder Mensch, der auf der Lebensstraße fährt und in den Rückspiegel schaut, der wird einen Unfall erleiden. Und so ist es auch auf dieser christlichen Straße. Schaut nicht zurück auf das, was ihr wart. Schaut auf das, was ihr sein werdet. Paulus sagte: »Ich vergesse, was in der Vergangenheit war, und strebe nach dem Ziel der hohen Berufung.« Nun, es war beschämend. Sie brachten diesen kleinen, stinkenden Hund dort hinein und setzten ihn auf den Tisch. Nun, das würde jede zum Erbrechen bringen. Und sie haben mit dem Hund herumgespielt, ihn mit ihren Händen auf den Tisch gelegt und dann mit denselben Händen gegessen. Und der Kellner kam dorthin und sagte etwas. Dr. Guggenbühl war mit mir. Er begann zu lachen und drehte den Kopf. Ich fragte: »Was wurde gesagt?« Er sagte: »Der Kellner sagte, nimm den da herunter.« Man sagte: »Nein, sie ist eine Amerikanerin. Lass sie in Ruhe.« In anderen Worten: »Sie weiß es nicht besser. Seht ihr?« Als ich nach San Angelo in Rom kam, nun, denk darüber nach, im Vatikan in Rom, Italien, hatten sie ein Schild dort in San Angelo: An die amerikanischen Frauen, bevor sie die Katakomben betreten, bekleiden sie sich bitte, um die Toten zu ehren. Die katholische Kirche. Seht ihr? Frage: Bruder Branham, wo wird die Braut sein, wenn die Erde explodiert und verbrennt? Wird sie an einem Ort sein, wie die Kinder Israel in Gosen, als die Plagen fielen? Wird die Braut auf der Erde sein, während dieses stattfindet? Wenn es so ist, wo? Und wird die ganze Braut an einem Ort sein, zur Zeit der Entrückung? Die Braut, wenn die Erde explodiert, die Zeit der Entrückung wird das Erwachen der Toten und das Zusammenkommen mit den Lebenden sein, damit die Entrückung stattfinden kann. Nun, aber die Braut, nun seht, das eine ist die Entrückung, die vor dem tausendjährigen Reich liegt. Und wenn die Erde in Flammen aufgeht, das wird hier nach dem tausendjährigen Reich und nach dem weißen Throngericht sein. Seht ihr? Die Heiligen werden sich auf der Breite der Erde lagern, wenn Satan hervorkommt und die geliebte Stadt umringt, und Gott wird Feuer und Schwefel vom Himmel regnen lassen und sie vernichten. In Ordnung. Nun, das ist die Schrift. Und, Bruder Brenner, ich glaube, dass eine Frau sich ihrem Mann unterordnen sollte. Aber wenn eine christliche Frau einen sündhaften Ehemann hat, der nicht einmal zu einer deiner Versammlungen kommt und möchte, dass seine Frau gewisse Dinge tut, wie sich die Haare zu schneiden, Shorts zu tragen und an ungöttliche Plätze zu gehen, sollte diese Frau diesem Mann in dieser Hinsicht untertan sein? Bitte erkläre das deutlicher, da diese Frage oft gestellt wird. Nein, Schwester, du bist einer solchen Person nicht verpflichtet. Nein, wirklich nicht. Aus diesem Grund werdet ihr alles verlassen und an Gott festhalten. Nun, wenn dieser Mann mit dir leben will, dann bleibe du eine Christin. Aber wenn er verlangt, dass du Shorts trägst, dein Haar schneidest und all diese anderen Dinge tust und ungöttliche Orte aufsuchst, dann suche zuerst das Königreich Gottes und seine Gerechtigkeit. Du bist an eine solche Person nicht gebunden. Aber solange, sagt die Bibel, wie es ihr und ihm gefällt, zusammenzuleben, erinnert ihr euch daran, sollen sie... Und nun, ich habe die Schriftstelle nicht aufgeschrieben, denn ich habe sie gerade vor ein paar Minuten hervorgeholt. Ich suche einfach eine heraus, und daher habe ich nicht die Zeit... Aber Paulus sagte, dass, solange der ungläubige Ehemann eine gläubige Frau hat, die gläubige Frau mit dem ungläubigen Ehemann zusammenbleiben soll, solange es nicht im Gegensatz zu Gott ist. Wenn es ihm gefällt, mit ihr zu leben, na klar, Liebling, wenn du zur Gemeinde gehen willst, dann ist das in Ordnung, aber ich gehe nicht. Ich glaube nicht daran, habe nichts damit zu tun, aber gehe du nur weiter, das ist in Ordnung. Aber wenn er sagt, du kannst es nicht tun, nun, das ist eine andere Sache. Du bist daran dann nicht gebunden, du trennst dich von allem für Gott. Bruder Branham, sollte eine Person, die eine lebende, geschiedene Gattin hat und die wieder geheiratet hat, bevor sie zur Botschaft gekommen ist, predigen? Nun, in 1. Timotheus 3,2, wenn ihr dies aufschreiben wollt, und in Titus 1-6, dies habe ich aufgeschrieben, ich möchte, dass ihr das für diese Frage lest. Seht ihr? Wenn ein Mann das Amt eines Bischofs oder Predigers oder etwas anderes in der Gemeinde anstrebt, dann darf er nur eine Frau haben, das stimmt, ein Diener Gottes. Nun, das steht in 1. Timotheus 3,2 und in Titus 1-6, ja, in Ordnung. Nun beachtet, dass die Bibel sagt, dass der Mann, der ein Diener im Hause Gottes ist, nur eine Frau haben darf. Nun, lieber Bruder Branham, vor ungefähr 10 Jahren begegnete mir Gott und offenbarte mir, was die Gabe der Liebe ist, und von da an ist mein Gebet, dass ich dahin zurückkomme. Werde ich sie empfangen, bevor ich sterbe? Wird mein Ehemann das Wort hören, und was soll ich tun? Das ist mehr als eine Frage. Nun, um was es hier geht, sie sagte, mein Ehemann, und so nehme ich an, dass es die Frau gewesen sein muss, die dieses sagte. Nun, sie verlor ihre erste Liebe, seht ihr? Sie wurde kalt im Geist. Nun, Schwester, du hast vielleicht nicht deine Erlösung verloren, weil du immer noch zur Gemeinde kommst und das tust, was richtig ist, aber du hast die Freude an deiner Erlösung verloren. David schrie einmal zum Herrn, Herr, erstatte mir die Freude an meiner Errettung zurück. Du bist immer noch eine Christin, aber was du tun solltest, Schwester, ist, dich von allem loszureißen, wie es dir möglich ist, und Gott zu suchen und zu beten. Wird mein Mann das Wort hören, und was soll ich tun? So wie ich heute Morgen sagte, sei einfach salzig, ihr seid das Salz der Erde. Dein Mann wird dein reines Leben beobachten, und der Ehemann, der ein Ungläubiger ist, wird durch die gläubige Ehefrau geheiligt werden für den Herrn. Suche einfach den Herrn, bleibe demütig und bete alle Zeit, indem du Gott den Lobpreis gibst und freundlich zu deinem Ehemann bist, solange er einwilligt, mit dir in dieser Weise zu leben. Für die Sonntagsversammlungen. Wenn eine Frau ein Vergehen... Nun, wartet eine Minute. Ich lese dies besser zunächst für mich selbst, seht ihr? Bruder Branham liest die Frage für sich selbst. In Ordnung. Wenn eine Frau ein Vergehen mit einem verheirateten Mann begeht, Buße tut und es gemäß der Schrift mit ihrem Ehemann in Ordnung bringt, ist es notwendig, dass sie zu der Frau des darin verwickelten Mannes hingeht, selbst wenn diese Ehefrau nichts davon weiß. Oder ist es die Pflicht des Mannes, es ihr zuerst zu sagen? Oder ist es überhaupt notwendig, dass ihr wehgetan wird? Wie weit können wir mit dieser Wiedergutmachung gehen, wenn es vorbei und erledigt ist und wenn eine Freundschaft betroffen ist? Nun, meine liebe Schwester, du hast die einzig richtige Sache getan. Du oder jemand anders, der dir bekannt ist, denke ich, war in eine falsche Handlung verwickelt, wobei du dich mit dem Partner einer anderen Frau eingelassen hast und eine intime Beziehung hattest. Und als du das getan hast, bist du aus deiner Gnade gefallen. Dann hast du Buße getan, und du konntest keine Buße tun, bis dass du zu diesem Mann hingehst und es in Ordnung bringst. Du musst deinen Ehemann mitnehmen und zu diesem Mann hingehen, was du auch getan hast. Und das war die Sache, die du getan haben solltest. Das ist die Schrift. Das solltest du getan haben. Vor nicht allzu langer Zeit kam eine Frau zu mir, die hier aus Louisville ist und als junge Frau mit einem Mann zusammen war. Sie wusste, dass sie falsch gehandelt hatte. Und sie verließ die Stadt und ging in eine andere, weit entfernte Stadt, änderte ihren Namen und lebte bei irgendwelchen Leuten. Und jener Mann folgte ihr und sagte ihr, als er dorthin kam, dass er etwas gegen sie in der Hand hätte. Sie müsste weiter mit ihm in eheähnlicher Gemeinschaft leben, oder er würde sie verraten. Und als sie dort drüben war, hatte sie einen feinen christlichen Mann geheiratet. Und er sagte, wenn sie es nicht täte, würde er die ganze Sache auffliegen lassen. Er bedrohte sie damit. Deshalb musste sie mit beiden Männern zusammenleben. Das war natürlich verkehrt. Sie hätte von Anfang an Farbe bekennen müssen. Und sie hatte ein Baby, und nun ist das Mädchen ungefähr 18 Jahre alt und weiß nicht, wer von ihnen wirklich ihr Vater ist. Nun kommt sie in die Wechseljahre, und es hat sie eingeholt. Was kann sie nun tun? Ich sagte, da gibt es nur eins. Sie sagte, wenn ich es meinem Ehemann sage, dann wird er mich verlassen, und wenn meine Tochter es weiß, dann wird sie Selbstmord begehen. Und ich sagte, wenn du es in deinem Herzen verbirgst, wirst du zur Hölle gehen, also wie du willst. Es gibt nur eine Sache, die man tun muss, das ist, reinen Tisch zu machen. Das ist genau richtig, seid ehrlich. Ihr wisst, es kommt in den Visionen oft vor, wenn die Leute kommen, Frauen und Männer, dass der Heilige Geist diese Dinge ausgräbt, die sie damals in ihrem Leben getan haben. Ihr habt davon gehört und es gesehen. Ihr wisst es, seht ihr? Und ihnen Dinge sagt, die sie zu tun haben. Sie sagen, nun, ich habe es bereits mit dem Herrn in Ordnung gebracht. Aber du bist es deinem Ehemann oder deiner Ehefrau schuldig, hinzugehen und es zu sagen. Das ist richtig. Ihr solltet das bekennen. Nun, diese Person, wenn sie diejenige ist, die schuldig ist, sie tat es, sie ging zu ihrem Ehemann. Nun, du hast es bei dir selbst bereinigt, Schwester, denn du hast Ehebruch gegen deinen Ehemann begangen. Du bist zu deinem Ehemann gegangen und hast es ihm gegenüber bereinigt, und dann bist du zu dem Mann und dem Ehemann und hast es dort bereinigt. Du bist rein. Wenn dein Ehemann weiterhin mit dir leben möchte, ist das seine Sache. Er muss es jetzt nicht mehr tun, aber wenn er mit dir leben möchte und dir vergibt, dann sei du Dame genug, niemals mehr einer solchen Sache schuldig zu werden. Wenn er dir aber nicht vergibt, dann ist das seine Sache. Er kann dich entlassen. Genau richtig. Nun, der Mann, mit dem du diese Beziehung hattest, ist derjenige, der zu seiner Frau gehen muss, sie mitnehmen und zu dir zurückkommen muss. Du hast deinen Teil erledigt, nun ist es Zeit für ihn, seinen Teil zu tun. Siehst du, der zweite Beteiligte. Diese Frau hatte diese Beziehung mit jenem Mann, und sie ging zu ihrem Ehemann, bekannte es, ging zu jenem Mann, bekannte es und brachte es in Ordnung. Nun, der andere Mann war auch verheiratet, er muss nun zu seiner Frau gehen, seine Frau mitnehmen und zu dieser Frau zurückkommen. Dann ist alles in Ordnung. Seht ihr, was ich meine? Es ist dann erledigt. Aber andernfalls wirst du immer noch schuldig sein und tief in deinem Herzen verurteilt werden. Ich traf vor kurzem eine Frau, die dies seit dem Ersten Weltkrieg hatte, und sie sagte, »O Bruder Branham!« Sie gab Hunderte von Dollar bei Psychiatern und dergleichen aus. Ich saß ihr dort in jenem Raum gegenüber und beobachtete sie. Meda brachte sie dorthin. Sie saß da und rieb sich mit einem Taschentuch die Hände und sagte, »Ich habe das Gefühl, dass die Welt zerbricht und ich...« und so fort. Ich blieb einfach sitzen. Ich sagte, »Nun, ist dort etwas mit? Hast du etwas irgendwo in deinem Leben?« »Nein, ich bin eine Sonntagsschullehrerin.« Ich sagte, »In Ordnung.« Ich saß dort eine kleine Weile und sah zu. Ich sagte, »Ich sehe ein kleines grünes Auto, und du bist mit einem blonden Mann zusammen, und ein Zug fährt fast das Auto an.« Sie sagte, »Sag das niemandem.« Ich sagte, »Dein Mann war zu der Zeit in der Armee.« Sie fing an zu weinen und sprang auf. »Sag das keinem!« Seht ihr? Das war ganz tief in ihrem Unterbewusstsein. Sie sagte, »Das habe ich Gott gegenüber schon vor langer Zeit bekannt.« Ich sagte, »Aber warte einen Moment, du hast kein Unrecht gegen Gott begangen, du hast gegen dein Ehegelübde verstoßen, du musst zu deinem Ehemann zurückgehen und das zuerst in Ordnung bringen.« Sie sagte, »Er wird mich verlassen.« Ich sagte, »Gott hat dich ohnehin verlassen. Welcher von beiden soll dich denn nun verlassen?« Ich sagte, »Gehe zu ihm.« Und sie sagte, »Oh, ich, er wird dies und das tun, und ich habe doch zwei Kinder.« Ich sagte, »Nun, das ist alles, was ich dir sagen kann. Der Psychiater hat das nie aus dir herausbekommen, aber der Heilige Geist hat es offenbart, und ich habe dich nie in meinem Leben gesehen.« Sie sagte, »Das ist genau richtig.« Sie sagte, »Nun, ich kann es ihm einfach nicht sagen.« Ich sagte, »Nun, schön, dich getroffen zu haben.« Ich ging in ein anderes Zimmer, und sie kam zurück. Meda sagte, »Sie möchte nochmal mit dir sprechen.« Ich ging hinein und sagte, »Was willst du?« Und sie sagte, »Bruder Branham, ich kann dies meinem Ehemann nicht sagen.« Ich sagte, »Dein Ehemann hat schwarze Haare. Oh ja.« Ich sagte, »Er muss dir die gleiche Sache bekennen.« Sie sagte, »Oh, aber doch nicht mein Ehemann.« Ich sagte, »Du holst ihn besser und kommst her.« Ich sagte, »Kennst du eine bestimmte Frau, die ein rosafarbenes Kleid trägt und im Büro einer bestimmten Automobilfirma arbeitet?« Sie sagte, »Sicher.« Ich sagte, »Nennt man sie nicht mit einem bestimmten Namen?« »Oh ja.« Ich sagte, »Vor 2 Wochen saßen sie unter einer Strandpalme, befanden sich in einem kleinen braunen Chevrolet-Auto mit dem und dem Kennzeichen und begingen die gleiche Handlung.« Sie sagte, »Doch nicht mein Ehemann.« Ich sagte, »In Ordnung, hole ihn und komme hierher.« Sie ging weg. Nach ein paar Minuten kamen sie zurück. Er sagte, »Es ist die Wahrheit.« Ich sagte, »Seht ihr? Jetzt geh hin und sag es Gott.« Aber wenn du zum Altar kommst und dich daran erinnerst, dass es eine Schuld gibt, dann geh zuerst hin und bringe das in Ordnung. Und solange dieser andere Beteiligte hier schuldig ist, es seiner Frau nicht gesagt zu haben, diese Frau hat die Sache in Ordnung gebracht. Jetzt liegt es an ihr und ihrem Mann. Aber dieser andere Mann und seine Frau müssen es auch bereinigen. Egal, was du auch tust, es wird dich verfolgen, solange du lebst, bis du es bereinigst. Es gibt nur einen Weg, es zu tun. Bekenne es. Wenn es dir die Haut über die Ohren zieht, mach es dennoch. Sag die Wahrheit. Dann hast du es in Ordnung gebracht. Amen. Ich kann viele am Tonband sagen hören, das ist falsch. Aber versucht es einmal und prüft, ob es nicht doch so ist. In Ordnung. Frage für Sonntagmorgen. Es tut mir leid, dass es zu dieser Zeit ist, aber in dem Moment, in dem man den Heiligen Geist empfängt oder die Taufe des Heiligen Geistes, gibt es da einen Unterschied? Spricht eine Person in Zungen? Wenn nicht immer, welche Manifestation ist bekannt? Nun, könnt ihr euch vorstellen, dass eine Mutter ein Baby zur Welt bringt und nichts davon weiß? Sie müsste bewusstlos sein, wenn sie es nicht weiß. Und so könnt ihr den Heiligen Geist nicht empfangen, ohne es zu wissen. Da findet etwas in euch statt, seht ihr? Da ist etwas, das euch verändert. Euer ganzes geistliches System wird neu gemacht und ihr werdet eine neue Kreatur in Christus, wie die Bibel es ausdrückt, eine neue Schöpfung in Christus. Ihr wisst es. Nun, ihr sagt, Bruder Branham, dann glaubst du also nicht, dass ein Mann in Zungen sprechen sollte, um den Heiligen Geist zu empfangen, nicht um zu beweisen, dass er den Heiligen Geist hat. Ich wünschte, dass jedes Mitglied meiner Gemeinde in Zungen spricht. Ich möchte, dass sie das tun, und ich glaube, wenn man Gott bittet, wird Gott es einem gewähren. Aber lasst mich euch sagen, dass ich viele Menschen kenne, die in Zungen sprechen und nicht den Heiligen Geist haben. Und es gibt keinen Prediger, der aufrichtig zu sich selbst und zu seiner Versammlung ist, der seiner Versammlung nicht das Gleiche sagen würde. Der Teufel kann das nachahmen. Paulus sagte, auch wenn ich mit Menschen und Engelzungen reden würde, auch wenn ich meinen Leib als ein Opfer verbrennen ließe, wenn ich alle Geheimnisse des Wortes verstehen würde, wenn ich all meine Habe den Armen geben würde und all diese Dinge und keine Liebe hätte, dann wäre ich trotzdem nichts. Wenn ich Glauben hätte, um Berge zu versetzen und so weiter, dann wäre ich trotzdem nichts. Dann sagte er, das, was teilweise ist, wird hinweggetan werden, wenn das, was vollkommen ist, gekommen ist, oder wenn das, was vollkommen ist, bekannt gemacht worden ist. Nun, darüber habe ich eine Frage. Ich hoffe, dass ich heute Abend dazu komme, über das, was geschah, als die Siegel geöffnet wurden. Und ich denke, das wird dir bei dieser Frage weiterhelfen. Frage: Bruder Branham, was sollen wir tun? Etwas kam über mich, so dass ich nicht hindurchbrechen kann. Letzten Herbst träumte ich, dass ich in weißem Sand verloren wäre. Es wurde dunkel, ich konnte meinen Weg nicht finden. Dieser Traum hat mich seit letztem Herbst begleitet. Nun bin ich wie eine, die im Dunkeln herumtappt. Mein Sohn Erwin und seine Frau waren in meinem Traum einbezogen. Nun sind auch sie in Dunkelheit. Wir sind in Verzweiflung. Ich glaube, dass Gott dir zeigen wird, was jetzt in unseren Herzen ist, Frau. Oh, in Ordnung. Wenn wir falsch liegen oder irgendwo sündigen, sage es uns. Wir wollen richtig sein. Ich kenne die Dame nicht, aber ich fühle, falls du hier bist, Dame, dass genau das dein Problem ist. Du hast etwas zugelassen, das dich nervös gemacht hat, denn in weißem Sand zu sein, repräsentiert Reinheit und Rechtschaffenheit. Und du lässt zu, dass Satan dich überlistet. Dein Traum bewies, dass alles in Ordnung ist. Du bist nur nervös, und indem du dies tust und so denkst, machst du den Rest deiner Familie nervös. Hör auf damit. Beanspruche deine dir von Gott gegebenen Rechte. Dein Traum beweist durch die Auslegung, dass du in weißem Sand bist. Alles ist in Ordnung. Du selbst bist einfach nur nervös. Wenn man ein Familienmitglied nervös werden lässt, überträgt sich das auf die nächste Person und auf die nächste Person und dann gibt es Streit und Ärger. Und wenn sich ein Familienmitglied über etwas aufregt, regt sich das andere auf und das andere und das andere und schon ist die ganze Familie verärgert. Es ist Satan. Wenn sich daher ein Mitglied der Familie freut, soll sich der Rest mitfreuen. Jeder in der Familie sollte sich also bemühen, das zu tun. Ihr Kinder, jedes Kind hier, ihr sollt versuchen, eurem Papa und eurer Mama zu helfen. Papa, versuche den Kindern zu helfen. Lasst nicht diesen bedrückenden, ungläubigen Geist um euch sein. Ihr seid Christen. Ihr seid aus dem Geiste Gottes geboren. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr habt von Gott gegebene Rechte. Und die Bibel sagt, wenn da irgendein Lobpreis, wenn da irgendeine Tugend ist, denkt an diese Dinge. Denkt nicht darüber nach, was verkehrt ist. Und Schwester, ich glaube, dass das dein Problem ist, liebe Schwester. Ich könnte noch lange darüber reden, aber ich habe versprochen, dass ich nur 20 Minuten Zeit habe und ich würde gerne möglichst viele davon durchnehmen. Sollte ich nicht dazu kommen, dann legt sie zurück auf den Schreibtisch und ich werde sie mir wieder vornehmen. Einige sagen, Bruder Branham sei der Sohn des Menschen. Ich dachte, die Feuersäule sei der Sohn des Menschen. Bin ich da im Irrtum? Nun, das ist eine gute Frage, sehr gut. Aber ich bin nicht der Menschensohn, sondern ein Menschensohn. Da ist ein ziemlicher Unterschied. Jesus Christus war der Menschensohn, der Sohn Gottes, der Menschensohn, der Sohn Davids. Nun, wahrscheinlich wurde dieser Person die Frage gestellt oder sie wurde hierzu angesprochen, weil die Menschen mich als einen Seher betrachten. Das habe ich nie. Ich habe eine Frage hier dabei, bei der ich deswegen angegriffen werde. Seht ihr? Wenn ich diese Fragen lese, werdet ihr verstehen, warum ich die Dinge so beantworte, wie ich es tue. Bis ich eindeutig geführt werde, etwas zu tun, dann werde ich sagen, was ich sagen muss. Aber diese Stunde ist noch nicht da. Ich bin also nicht der gesalbte Menschensohn. Ich beanspruche nicht, sein Prophet zu sein. Ich habe es oft gesagt, ohne es zu merken, und mich auf dem Tonband ertappt, dass ich es gesagt habe. Aber ich sage das manchmal, denn wenn man es genau nimmt, ist ein Prophet im Englischen lediglich ein Prediger. Jeder weiß das, nehmt das Wörterbuch, seht ihr? Ein Prophet ist ein Prediger im englischen Wörterbuch. Aber im Hebräischen oder Griechischen ist ein Prophet ein Seher, einer, der Dinge voraussieht und voraussagt. Aber in der englischen Interpretation ist ein Prophet ein Seher. Ich möchte mich also nicht anders als euren Bruder nennen. Ich bin euer Bruder und betrachtet mich einfach als Bruder Bill oder Bruder Brenham oder wie ihr es handhaben wollt. Das ist fein, das ist prima. Was ihr glaubt, das behaltet für euch, seht ihr? Und nun, was war die andere Frage? Ich verliere mich so sehr in diesen Fragen, dass ich vergesse, worum es ging. Eine davon war, ob ich der Menschensohn sei. Hier ist es, denke ich. Der Menschensohn oder war die Feuersäule der Sohn des Menschen? Nein, die Feuersäule ist die Salbung. Die Feuersäule, nun, das könnte ein wenig in die Tiefe gehen, doch es sind einige Theologen hier, Dr. Vail, wahrscheinlich der Bruder hier und einige dieser Prediger hier von Arkansas und meine guten Freunde aus der Nähe, vermutlich wissen sie es. Nun, diese Feuersäule ist der Logos, der von Gott ausging. Der Logos, der ja eigentlich der Ausdruck der Fülle Gottes ist. Als Gott in eine Form kam, in der er gesehen werden konnte, war er die Salbung des großen Geistes, der hervorkam, sein Herabsteigen, Herunterkommen. Gott, der Vater, der Logos, der sich über Israel befand, er war heilig, konnte Sünde nicht ertragen. Es musste ein Blutopfer schon in Eden geben. Dann wurde dieser Logos Fleisch und wohnte unter uns. Und wo der Logos in einem menschlichen Leib wohnte, welcher das Opfer war, als der Mensch im Bilde Gottes gemacht wurde, und dann kam Gott im Bild des Menschen herab, um den Menschen zu erlösen, das brachte Mensch und Gott zusammen. Himmel und Erde umarmten und küssten sich. Gott und Mensch umarmten sich als Vaterschaft und Sohnschaft, als der Logos Fleisch wurde und unter uns wohnte. Jesus sagte, ich kam von Gott und ich gehe hin zu Gott, stimmt das? Nach seinem Tod, seinem Begräbnis, seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt, als der Leib hinaufgenommen wurde, um zur rechten Hand Gottes gesetzt zu werden, nun, ich meine nicht, dass Gott eine rechte Hand hat, Gott ist ein Geist, aber zur rechten Hand Gottes bedeutet in Macht und Autorität Gottes. In diesem Namen ist alles im Himmel nach ihm benannt und ihm unterworfen. Alles auf Erden ist nach ihm benannt und ihm unterworfen, einem Namen, der über allen Namen steht, Jesus Christus. Nun, dieser Logos, der in ihm war, welcher der Geist Gottes war, die Salbung, brachte durch die heiligende Gnade des Blutes viele Söhne zu Gott, welche mit dem gleichen Logos gesalbt sind. Am Tag von Pfingsten kam sie herunter, diese Feuersäule, und teilte sich auf, und Feuerzungen fielen auf jeden von ihnen, nicht ihre Zungen, sondern Feuerzungen fielen auf jeden von ihnen, eine erwählte, auserlesene Gruppe, die durch diese Feuersäule ausgewiesen wurde, was zeigt, dass Gott sich in die Menschen hineingeteilt hat. Habt ihr es erfasst? Gott, der Logos, teilte sich in Menschen hinein. Gott, nicht in einer Person, er ist in seiner weltweiten Gemeinde. Deshalb sagte Jesus, die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun, sogar mehr. Ich weiß, in der King James Übersetzung heißt es größere, aber die richtige Übersetzung ist hier: mehr als diese werdet ihr tun. Gott befand sich nur in einem Mann, in Jesus Christus, aber nun befindet er sich in der ganzen weltweiten Gemeinde des lebendigen Gottes. Gerade jetzt, während Gott hier mit uns in unseren Herzen spricht, ist er in Afrika, ist er in Asien, ist er in Europa, ist er in England, wo Gläubige versammelt sind, ist er in ihrer Mitte. Nun, nach seinem Tod, seinem Begräbnis und seiner Himmelfahrt und dem Kommen des Heiligen Geistes, wurde Paulus, der Saulus war, auf seinem Weg nach Damaskus von einer Feuersäule, dem Logos, niedergeworfen. Und dieser Jude hätte diese Feuersäule niemals Herr genannt, wenn er nicht gewusst hätte, dass sie derselbe Logos war, dem sein Volk durch die Wüste gefolgt war. Seht ihr? Nun, das war nicht der Menschensohn, das war der Logos. Nun, wir sagen dies mit Ehrfurcht und Liebe und Respekt, seht ihr? Wie Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und für immer, und auch, dass es in den letzten Tagen so ist, wie es in Lots Zeit war in Sodom, so wird es an dem Tag sein, an dem sich der Menschensohn selbst wiederum offenbart. Er offenbart sich. Nun, in diesen letzten Tagen kam der Logos, der auf Jesus war, er wurde wieder zur Feuersäule und kam zur Erde zurück. Ich wollte etwas sagen, aber ich nehme Rücksicht auf das Tonband. Sie würden es nicht glauben, wenn man es ihnen sagen würde, doch das macht nichts aus. Die Menschen würden es nicht glauben, aber ich werde das auslassen. Kam herab, so dass so etwas wie ein Untersuchungsgericht stattfindet. Und nun, diese große Feuersäule, die sogar durch wissenschaftliche Kameras absolut ausgewiesen ist, die heute hier auf der Erde ist, das Foto von ihr hängt dort, ich glaube, es ist noch dort, nicht wahr? Ist es dort? Wissenschaftlich bewiesen, durch den Besten, den wir haben, George G. Lacey, der Chef des FBI für Fingerabdrücke und Dokumente. Er sagte: »Ich selbst nannte es Psychologie, Prediger Branham, aber das Licht traf die Linse. Ich habe es unter das UV-Licht gelegt und es 4 oder 5 Tage lang untersucht. Und das Licht traf die Linse. Und diese Linse nimmt keine Psychologie auf. Nun, es ist erwiesen.« Beachtet dann die Werke von ihr. Sie beweist in unserer Mitte denselben Jesus, der damals in Palästina lebte, derselbe Geist, der auf ihm war, bewegte sich weiter durch einen Leib, bis es wieder zur Führerschaft kommt, denn er kommt bald, um den Leib zu beanspruchen. Amen. Das Haupt kommt zum Leib. Erfasst ihr es? Das wird der Sohn Gottes sein, der Menschensohn, der Sohn Davids, der Ich Bin, die Rose von Saron, die Lilie im Tal, der Morgenstern. Ich bin nicht er, ich bin sein Diener. Und die Feuersäule ist nicht er. Sie ist in der Geistform, welche auf dem Menschensohn war, und sie ist nun gekommen, um Menschensöhne zu salben, um wieder einen Dienst hervorzubringen, genau wie er es gesagt hatte, damit das Haupt und der Rest des Leibes zusammengefügt werden. So wie bei der Pyramide, die Henoch gebaut hatte. Und wir stellen bei dieser Pyramide fest, dass sie nie den Schlussstein angebracht haben. Warum? Der Schlussstein muss noch kommen. Die 7 Stufen in der Pyramide, wir werden das eines Tages betrachten, und ich möchte euch zeigen, wie es tatsächlich vollkommen mit der Schrift übereinstimmt. Und nun betrachtet einmal diesen großen Schlussstein auf eurem amerikanischen Dollarschein, ein Auge, welches das große Siegel bedeutet. Es wird kommen. Und beachtet jene Steine. War jemand von euch schon einmal bei den Pyramiden in Ägypten? Nun, wenn ihr darauf achtet, ja, dort hinten hat jemand die Hand gehoben. Gut. Jene Steine liegen so vollkommen dort und in jener Spitze, wo eine Art Kuppel oben darauf ist. Wenn jener Stein kommt, wird er wie ein großer Diamant sein, der haargenau dorthin passt. Nun, jener Stein würde nicht unten auf das untere Mauerwerk passen, genauso wenig auf das zweite oder dritte Mauerwerk. Er wird nur auf das oberste Mauerwerk passen, wenn das gesamte Gebäude für den Stein passend gemacht ist. Und Jesus kann nicht kommen, bis die Gemeinde, ein Leib von Gläubigen und der Dienst, den er einst hinterlassen hat, derselbe sein müssen wie damals, und dann bringt das: Sie werden nicht ohne uns vollendet sein, sagte Paulus in Hebräer 11. Ohne uns können sie nicht vollendet werden. Sie müssen diesen Dienst haben, damit die Lutheraner, Wesleyaner und alle aus den anderen Zeitaltern wieder hervorkommen. Wenn das kommt, jener Teil, bei dem die Adler sich versammeln. Wo das frisch Geschlachtete ist, werden sich die Adler versammeln. Darum ging es bei den Fragen. Oh, es ist so vollkommen. Ich hoffe, dass damit die Frage beantwortet ist. Bruder Branham, kann Satan die Gabe der Zungenrede oder Weissagung in einer Person ausüben, die den Heiligen Geist hat? Das ist eine gute Frage, nicht wahr? Jawohl. Es muss sehr, sehr genau betrachtet werden. Beachtet, dass in 1. Korinther 14, 29 steht, wer es aufschreiben möchte, seht ihr, die Person, die das geschrieben hat, hat nicht mit ihrem Namen unterschrieben, sie sagte nur, Gott segne dich. In 1. Korinther 14, 29 erfahren wir, dass jede Gabe in der Gemeinde zuerst geprüft werden muss. Seht ihr? Ihr müsst aufpassen, denn böse Geister schleichen sich ein. Denn bedenkt, der Regen fällt auf Gerechte und Ungerechte. Derselbe Regen, der gesandt wurde, um den Weizen zur Reife zu bringen, lässt auch das Unkraut reifen, dasselbe Wasser. Wie viele wissen das? Nun, das sollte jetzt bei euch Klarheit über den Schlangensamen schaffen, darüber, wie dieser Sohn hervorkam. Ich versuche es hier herauszusuchen, um es durchzunehmen, bevor mir die Zeit davonläuft, aber ich kann es nicht finden. Was es mit diesem Sohn auf sich hatte, es ging um den Schlangensamen. Gott hat ein Gesetz. Nun, bei diesem Gesetz über den Geist des Lebens muss man aufpassen, denn der Satan schleicht sich ein. Und Paulus sagte, wenn jemandem etwas geoffenbart wurde, musste es von mindestens zwei oder drei Richtern beurteilt werden, bevor es der Gemeinde gesagt werden konnte. Nun, hierbei kann ich wohl auch dieses erwähnen. Ich denke nicht, dass mein Bruder heute Abend hier ist, aber jemand machte sich über eine Person lustig, die das Tabernakel verließ, um sich Bruder Junior Jacksons Gemeinde anzuschließen. Er sagte, sie sind zu den toten Vögeln hingegangen. Schämst du dich nicht, eine solche Bemerkung zu machen? Wer immer du auch bist, wenn du hier mein Kind in Christus bist, schäme ich mich für dich. Tue eine solche Sache nicht. Junior Jackson ist mein Bruder. Don Ruddle ist mein Bruder. Nun, der Grund dafür war, als ich die Gemeinde hier in eine bestimmte Ordnung brachte, als ich zurückkam, damit ich die Manifestation der Gaben erreichen konnte, da hat sich die Hälfte von ihnen davon zurückgezogen. Denn wenn man anfing zu sprechen oder zu predigen oder so etwas kam, es wurde so schlimm, dass man kaum noch predigen konnte, ohne dass jemand in Zungen sprach, jemand auslegte, jemand die Auslegung gab, und die Hälfte davon hat sich überhaupt nicht erfüllt. Nun, ich glaube an das Sprechen in Zungen, ich glaube an Auslegung, aber es muss etwas sein, das sich direkt an die Gemeinde richtet, nicht der Herr kommt bald oder so etwas, was ja in Ordnung ist, aber benutzt keine unnötigen Wiederholungen, sagte Jesus, wie es die Heiden tun. Es muss etwas Bestimmtes sein. Geh und sage Bruder so und so eine bestimmte Sache, die er getan hat, und bekomme. Nun, geh und sage Schwester so und so, dass sie, als sie neulich eine bestimmte Sache dort tat, sie hat das Eheversprechen ihrem Mann gegenüber gebrochen, wenn sie das nicht in Ordnung bringt, wird der Heilige Geist sie ausstoßen. Dort habt ihr, so spricht der Herr. Bringe dann mal Sünde hinein. Das ist dann, wenn wir eine Gemeinde haben, wie sie war, als Ananias und Sapphira hineinkamen. Dann haben wir eine Gemeinde, die feststeht. Oh, sagst du, Bruder Branham, ein Mann, dem ich das gesagt hatte, sagte, nun, du hast uns zu sehr unter Druck gesetzt. Ich sagte, bin ich nicht unter Druck, dort vor Fremden, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe? Aber ich habe Glauben und Vertrauen in meinen Gott, der mich gesandt hat, dies zu tun, und kein einziges Mal war es falsch, und es wird nie falsch sein, solange es Gott ist. Das ist richtig. Nicht Zungenrede und solche Dinge. Ich glaube, dass diese Zungen und die Menschen, die diese Gaben haben, wenn sie wirklich echte Christen sind und sich dafür interessieren, dann werden sie sich versammeln und ihre Zungen und Auslegungen geben und sehen, was sie tun können, um das Reich Gottes zu fördern. Sie haben ihren eigenen Dienst, aber der gehört nicht hierher, in die Mitte der Zuhörerschaft, wo man mit den Sündern spricht und so weiter. Die Bibel sagt, sie werden sagen, ihr seid unverständig. Manchmal werden sie dabei so respektlos und so weiter. Bei unseren Leuten war es nicht so, aber ich ließ sie eine Weile weitermachen. Ich sagte, beobachtet es. Nun, ich sagte den Brüdern, hier sind Zeugen, die es wissen, ich sagte, lasst es in Ruhe. Nach einer Weile werden wir herausfinden, ob es von Gott ist oder nicht. Wenn es die Züchtigung nicht aushalten kann, ist es ein Bastardkind. Das ist genau das, was die Bibel sagt. Und als die Züchtigung kam, was geschah? Habe ich euch das nicht schon längst gesagt? Seht ihr? Fragt den Pastor hier. Er sagte, wie steht es hiermit und damit? Ich sagte, lasst es einfach in Ruhe, sie sind Babys. Wir können es nicht verurteilen, aber beachtet, wenn es darum geht, sich an das Wort zu halten. Nun, Bruder Junior Jackson hatte ein Recht, damit nicht übereinzustimmen. Er möchte in seiner Gemeinde, die Menschen möchten in der Versammlung alle in Zungen sprechen und so weiter. Das sind Bruder Jacksons Probleme, das ist seine Sache. Aber Junior Jackson glaubt diese Botschaft genauso wie jeder andere von uns. Er ist einer von uns. Und man ist kein toter Vogel, wenn man dorthin geht. Junior Jackson ist ein Mann Gottes, den ich von meinem ganzen Herzen liebe. Und da er heute Abend nicht hier ist, kann ich es in dieser Weise so deutlich sagen, wie ich es möchte. Und Don Ruddle, ich denke nicht, dass Don heute Abend hier ist, denn sie haben eine eigene Versammlung. Aber wenn ich sehen würde, dass jede Person, die in dieses Tabernakel kommt, hinausgeht und zu Don Ruddle geht oder zu Bruder J.T. Parnell oder zu irgendeinem dieser Brüder hier, die unsere Brüder und Mitbewohner des Königreiches sind, dann wäre ich so glücklich, dass ich nicht wüsste, was ich tun sollte. Ich würde sagen, Herr, fülle diesen Platz wieder auf. Lasst uns ihn entleeren und einen weiteren füllen. Ich würde es schätzen. Ich liebe es, diese Jungen zu sehen. Sie sind meine Kinder. Nun, JT oder einer der anderen, sie müssen nicht so glauben wie ich. Das müssen sie nicht. So wie ich euch heute Morgen sagte, bin ich nicht einmal mit meiner Frau einer Meinung oder sie ist nicht mit mir einer Meinung. Was wäre, wenn wir zu Tisch gehen würden und Junior würde Apfelkuchen bekommen und ich Kirschkuchen? Bruder, wir essen beide Kuchen, da stimmen wir überein. Und wir predigen beide dasselbe Evangelium. Seine Gemeindeordnung. Wisst ihr, dass Petrus und Paulus Meinungsverschiedenheiten hatten? Nicht in ihren Lehren, aber hinsichtlich der Weise, wie Petrus sich verhielt. Sie hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit darüber, aber es hat sie niemals getrennt. Sie waren Brüder. Nun, sicherlich werden wir Meinungsverschiedenheiten haben. Ich stimme nicht mit der Assemblies of God, Pfingstgemeinde, überein. Ich stimme nicht mit ihrem System überein, aber da sind viele Männer bei den Assemblies of God, die kostbare Brüder sind. Ich stimme der Einheitslehre nicht zu, aber es gibt dort viele Männer, die kostbare Männer sind. Ich stimme nicht mit den Baptisten überein, mit den Presbyterianern und ihren Systemen, aber es gibt dort echte Christen. Irgendwie habe ich heute Nachmittag ein Telegramm bekommen. Ich hatte es übersehen. Ein Bruder, ein Baptistenprediger, sagte, dass er sich seit langer Zeit danach sehnt, einen Ort zu finden, wo die Menschen Gott ehren, anstatt sich gegenseitig zu ehren. Und ein kostbarer Bruder, der zu dieser Gemeinde kommt, sagte, ich werde dich zu solch einem Ort mitnehmen. Er hatte Verlangen, hierher zu kommen, ein Baptist. Seht ihr, sie sind überall verstreut. Ich stimme nicht mit ihrem System überein, aber ich liebe sicherlich die Menschen. Sagt also nicht so etwas über die Brüder. Nun, auf diese Gaben muss aufgepasst werden. Man muss auf sie aufpassen. Satan kann jede Gabe nachahmen. Schaut euch diese Beatles an, die nun göttliche Heilung nachahmen. Dreckig, schmutzig, verkommen, aus der Hölle geboren. Seht ihr? In Ordnung. War Daniel der vierte Mann im Feuerofen, weil er der Prophet in jenem Zeitalter war? Nein, es war Jesus. Der vierte Mann war gleich dem Sohn Gottes. Ich glaube nicht, dass es der Prophet war, denn er war in der Löwengrube, aber ich glaube nicht, dass Daniel im Feuerofen war. Nun, du könntest da recht haben, aber das ist nur meine Meinung. Bruder Branham, in 1. Mose 6, Vers 12 sagte Gott, dass alles Fleisch seine Art verdorben hatte. Steht dies im Zusammenhang mit Scheidung und Heirat? Wenn es so ist, bezog sich Jesus nicht auf die gleiche Sache, als er in Matthäus 24, Verse 38 und 39 sagte, so wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein, wenn der Menschensohn geoffenbart werden wird? Bruder Branham, Werden Kinder geboren werden während des Millenniums, während der 1000 Jahre langen Herrschaft von Christus hier auf der Erde? Oder wird es in jener Zeit irgendwelche Sünde auf Erden geben und werden während jener Zeit Menschen in körperlichen Leibern auf Erden sein? Ich werde versuchen, das wirklich schnell durchzunehmen. Nun, in 1. Mose Kapitel 6, Vers 12 sagte Gott, dass alles Fleisch verdorben war. Ja, es war Heirat und Scheidung und alles andere. Die Bibel sagte, so wie es war in den Tagen Noahs, wie sie heirateten und verheiratet wurden und so weiter. Das ist eines der Zeichen der Endzeit, nur eines der Zeichen. Nun, wenn das alles wäre, was die Welt tut, könnte ich es nicht als den Beweis der Endzeit bezeichnen, genauso wenig wie ich das Sprechen in Zungen als Beweis des Heiligen Geistes bezeichnen kann. Es ist wahr, dass eine Zeit kommen soll, in der es mit Heirat und Scheidung genauso sein wird, wie es in den Tagen Noahs war, aber da sind noch so viele andere Dinge, die damit einhergehen. Es ist nur eines der Zeichen. Und das Sprechen in Zungen ist eines der Zeichen des Heiligen Geistes, aber es ist kein unfehlbares Zeichen des Heiligen Geistes, genauso wenig wie Frauen und Männer, die heiraten, sich scheiden lassen und wieder heiraten. Das würde nicht das einzige Zeichen sein. Wenn das einzige wäre, könnte ich es nicht als solches bezeichnen. Seht ihr? Es müssen noch andere Dinge mit der Zungenrede oder einer anderen Gabe einhergehen, damit ersichtlich wird, dass es von Gott ist. Nun, werden Kinder während der tausendjährigen Herrschaft im Millennium geboren? Das ist die Frage, die auch ich mir gestellt habe und von der ich euch neulich erzählt habe. Ich weiß es nicht. Vieles spricht dafür, dass es so sein könnte, und vieles spricht dafür, dass es nicht so sein könnte. Ich werde so ehrlich zu euch sein, wie ich nur kann. Ich weiß es derzeit nicht. Wenn Gott es jemals offenbart, werde ich es euch sagen. Aber wartet, es muss von Gott kommen. Ihr seid meine Kinder. Ich möchte euch nichts Falsches sagen. Ich weiß nicht, ob es so sein wird oder ob es nicht so sein wird. Ich kann es nicht sagen. Oder wird es in jener Zeit Sünde auf Erden geben? Nein, da wird keine Sünde auf Erden sein. Satan ist gebunden. Und werden während jener Zeit Menschen in körperlichen Leibern auf Erden sein? Jawohl, wir werden unseren verherrlichten Leib direkt hier auf Erden haben. Essen, trinken, Häuser bauen und genauso leben, wie wir es nun tun. 1000 Jahre lang. Es ist die Hochzeitsreise der Braut und des Bräutigams. Bruder Branham, was meinte Jesus in Matthäus 12, Vers 32, wo Jesus sagte, wer ein Wort gegen den Heiligen Geist redet, dem wird es nicht vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der kommenden Welt. Bitte erkläre mir diese Verse der Schrift. Dankeschön. Darunter steht der Name des Mannes. Er ist ein Prediger. In Ordnung. Bruder, du bist ein Theologe, ich nicht. Aber ich würde gerne das sagen, was Jesus sagte. Wer gegen den Heiligen Geist redet, dem wird es nicht vergeben werden. In anderen Worten, um es mit dem Rest der Schrift in Verbindung zu bringen, alle Arten von Sünde werden den Menschen vergeben werden, aber den Heiligen Geist zu lästern, wird den Menschen nicht vergeben werden. Den Heiligen Geist zu lästern bedeutet, sich darüber lustig zu machen, spöttisch darüber zu reden. Wenn man so etwas macht, dann überschreitet man die Grenze zwischen richtig und verkehrt. Nun, wenn du siehst, wie der Heilige Geist, was wäre zum Beispiel, wenn der Heilige Geist hier herabkommen würde und Unterscheidung gibt, wie er es tut, und was wäre, wenn das der Heilige Geist wäre und du würdest nicht glauben, dass er es wäre, und du gehst hinaus und würdest dich darüber lustig machen und leichtfertig darüber reden. Ganz gleich, was du auch immer tun magst, du bist erledigt und du kannst es nicht tun. Das beweist, dass du nicht von Gott bist, denn der Same Gottes bleibt in dem Menschen und er kann nicht sündigen. Und was ist Sünde? Unglaube. Wenn er sieht, dass das Wort sichtbar geworden ist, wird er es glauben. Seht, es gibt nur eine Sünde, nur eine Sünde. Wie viele wissen das? Das ist Unglaube, das stimmt. Ehebruch zu begehen ist keine Sünde. Zigaretten rauchen, Lügen erzählen, fluchen, das ist keine Sünde. Das sind Merkmale des Unglaubens. Du tust es, weil du kein Gläubiger bist, das stimmt. Es gibt also nur eine Sünde, und das ist Unglaube. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Egal, was er tut oder nicht tut, er ist schon gerichtet. In Ordnung. Bruder Branham, ist es verkehrt für eine junge, unverheiratete, ihr Haar zu schneiden? Ich nehme an, dass es eine Frau ist. Ja, ja, es ist für jede Frau verkehrt, ihr Haar zu schneiden. Das ist nur eine kleine, kurze Frage. Werdet ihr schläfrig? Nun, wir beeilen uns so schnell wir können. Ich wollte noch so gerne zu der Frage mit dem Schlangensamen kommen. Bete für unseren Sohn in... Das ist ein Gebetsanliegen. Ich habe diese Fragen einfach herausgepickt und fing dann an. Bruder Branham, dürfen Frauen in der Öffentlichkeit arbeiten, wenn sie einen gesunden Ehemann und Kinder haben? Ich stelle diese Frage für jemand anderen. Nun, darüber bin ich mir nicht im Klaren. Ich kann es nicht sagen. Aber ich habe einfach dieses Gefühl, lass mich das sagen. Ich glaube, wenn ich eine Frau wäre und wüsste, dass mein Ehemann gesund wäre und einen guten Beruf hätte und arbeiten geht, dass es eine große Freude für mich wäre, zu Hause zu bleiben, für meine Kinder zu sorgen, mich um meine Kinder zu kümmern und sie zu erziehen, dass sie den Herrn lieben. Und wenn ich neben dem Waschen und anderen Dingen, die zu tun sind, noch Zeit hätte, würde ich meinen Kindern beibringen, wie man dem Herrn dient. Nun, wenn ihr Schulden oder etwas Ähnliches hättet und du würdest versuchen, deinem Mann zu helfen, sie zu bezahlen oder etwas, was du tun musst, nun, ich denke, dass das fein ist, wenn du versuchst, ihm dabei zu helfen und du lebst dabei wie eine Dame. Und ich denke, dass das schwer ist. Kein Mann, der ein gutes Verständnis hat, möchte, dass seine Frau in einen Haufen vulgärer, schmutziger Männer und dergleichen gerät. Aber wenn eine Frau dorthin gehen muss, dann denke ich, dass ihr Ehemann wissen sollte, dass sie eine echte Christin ist, der man vertrauen kann, eine vertrauenswürdige Frau. Aber nun, wenn es darum geht, zu sagen, dass sie nicht arbeiten gehen soll, ich weiß es nicht. Seht, es gibt keine Schriftstelle, um das zu belegen. Ich gebe nur diese Meinung weiter. Aber ich denke, wenn eine Frau arbeiten will und sie will arbeiten... Ich bin auf jeden Fall dagegen, dass Frauen in diesen Büros arbeiten, wo all diese Geschäftsleute, sie treiben es zu weit und erzählen schmutzige Witze. Und eine nette, reine Frau sitzt dort und diese schmutzigen Dinge werden dort erzählt. Ich bin gegen so etwas. Ich denke, man sollte sich von derartigen Dingen fernhalten. Aber wenn eine Frau sich als eine echte Dame verhalten kann und versucht, ihrem Mann dabei zu helfen, den Kindern Kleidung zu kaufen, damit sie zur Schule gehen können oder um eine Rechnung oder so etwas zu bezahlen, und sie möchte arbeiten, bis das erledigt ist, nun, das ist nicht der Herr, denn ich habe keine Schriftstelle dafür, ich sage einfach nur meine Meinung. Andererseits denke ich nicht, dass sie es tun sollte, nur weil sie arbeiten will, um herumzulaufen und um mehr Geld auszugeben und in Kneipen zu gehen oder zu trinken, zu rauchen und sich zu vergnügen. Ich denke, sie sollte zu Hause bleiben, versuchen, eine Dame zu sein und sich um ihr Haus kümmern. Wenn man sich in einer zweiten Ehe befindet, in der beide Personen geschieden sind, reicht es aus, Buße getan zu haben, oder muss man diese Ehebeziehung beenden, um sich recht zu verhalten? Wenn man sich in einer zweiten Ehe befindet, in der beide Personen geschieden sind. Ich denke, dass ich das bereits beantwortet habe. Seht ihr? Ja, das habe ich bereits beantwortet. Ich wünschte, dass wir diese Dinge nicht durchnehmen müssten, meine Lieben. Ich habe Freunde, die genau hier im Saal sitzen, von denen ich weiß, es bringt mich fast um, das zu sagen, aber ich muss es sagen. Seht, die Welt ist in einem so verdorbenen Zustand. Manche bedauernswerte kleine Frau macht einen Fehler und heiratet einen Alkoholiker und landet auf diesem Weg, oder mancher bedauernswerter Mann heiratet ein Straßenmädchen und wusste es nicht, und dann ist man lebenslang an diese Frau oder jenen Mann gebunden. Das ist eine schreckliche Sache. Die Ehe ist eine geheiligte Angelegenheit. Manchmal rennen sündige Jugendliche da hinein und tun diese Dinge, und dann wundern sie sich darüber, warum alles so gekommen ist. Ich glaube, wenn der Herr mir erlaubt, Heirat und Scheidung zu erklären, so wie es sein sollte, wird vieles davon klarer werden. Es ist alles... Leerstelle auf dem Tonband. Warum können wir unser Haus nicht verkaufen? Dankeschön. PS, wir haben gebetet und gefastet, um es zu verkaufen, dennoch ohne Resultate. Nun, Bruder oder Schwester, Sie haben nicht unterschrieben, aber wer es auch ist, wenn ihr versucht, euer Grundstück zu verkaufen und habt getan, was ihr, Ihr möchtet es verkaufen, um wahrscheinlich etwas Größeres zu erwerben oder was ihr auch immer tun wollt, ich weiß es nicht. Wenn euer Vorhaben richtig ist, ihr versucht, ein Haus zu kaufen, wenn ihr zum Beispiel Kinder habt und ihr möchtet ihnen ein besseres Zuhause anbieten oder dergleichen, ich weiß nicht, worum es genau geht, aber ich sage das. Wenn ihr versucht, es zu verkaufen und ihr fastet und versucht, es zu verkaufen, dann übergebt es dem Herrn und denkt nicht mehr daran. Seht ihr? Denn es mag sein, dass Gott, ihr könntet vielleicht irgendwo einziehen und es könnte nicht das Richtige sein. Seht ihr? Wenn ihr Christen seid und dem Herrn vertraut, was ihr sicher seid, sonst würdet ihr nicht fasten und beten, dann würde ich es einfach dem Herrn übergeben. Sagt, nun Herr, wenn deine Zeit gekommen ist, dass wir es verkaufen, wirst du einen Käufer schicken. Dann ist es dem Herrn übergeben, nehmt eure Hände davon weg und geht weiter. Ich glaube, dass das funktionieren wird. Ich beeile mich hier, denn die Zeit läuft mir davon. Bruder Branham, ist es verkehrt, wenn eine Frau sich Locken ins Haar macht? Das hatte ich bereits. Sicherlich, es macht nichts aus, trage es nur lang, seht ihr? Ich beabsichtige nicht, mich über euch Mädchen lustig zu machen, seht ihr? Das ist aufrichtig gemeint. Ihr wollt etwas wissen und fragt mich. Ihr habt Vertrauen in mich, oder ihr würdet mich dies nicht fragen. Nun, ich habe Vertrauen in dich, Schwester, dass du das, was ich dir sage, bestimmt tun wirst. Ich kann das nicht mit der Schrift belegen. Wenn du kein hübsches, lockiges Haar hast und möchtest als Frau hübsch für deinen Ehemann aussehen oder für deinen Freund oder dergleichen, ich kann dir nichts über das Lockenmachen deiner Haare sagen oder das, wie haben sie es genannt, Tönen oder so. Ich habe dazu nichts zu sagen. Das ist deine Sache, siehst du? Frag einfach den Herrn, was du tun sollst. Er wird es dir sagen, denn ich versuche, die Dinge durch die Schrift zu erklären. Seht ihr? Bitte erkläre 1. Korinther 13, 8 bis 12. Sind diese Verse nun, nachdem das vollkommene Wort für die Gemeinde wiederhergestellt wurde, erfüllt? Nun, ich denke, dass ich das schon durchgenommen habe, nicht wahr? Und wenn das Vollkommene gekommen ist, dann wird das, was stückweise ist, hinweggetan werden. Paulus sagte, wenn ich auch mit Zungen der Menschen und Engel spreche und all diese Dinge hier tue, aber wenn das, was vollkommen ist, gekommen ist. Nun, gibt es etwas Vollkommenes außer Gott? Sicher nicht. Ist Gott der Vollkommene? Am Anfang war das, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort ist immer noch Gott. Seht ihr? In Ordnung. Wenn das Vollkommene gekommen ist, dann wird das, was stückweise ist, hinweggetan werden. Bruder Branham, ist es verkehrt, einen Flat-Top-Bürstenhaarschnitt zu haben? Ich vermute, dass es ein Mann ist. Ich hoffe es. Nun, einige Frauen haben so etwas, sicher. Ich fuhr einmal mit dem Bus, als ich hier ein staatlicher Jagdaufseher war. Ich saß dort und ein Mann sprach dort, hat eine Schweißerhaube auf und ich unterhielt mich gerade mit ihm. Er redete weiter, rauchte eine Zigarette und hatte die Schweißerbrille hochgeschoben. Es war hier bei Sellersburg. Und ich saß dort und sprach mit diesem Burschen. Er sagte etwas, so dass wir alle lachen mussten. Ich schlug ihm auf den Schenkel und sagte, Junge, das ist ja wirklich der Hammer, oder? Und ich saß dort und eine Frau, die direkt dort gegenüber saß, sagte, Ruth, gehst du auch? Hatte eine Latzhose an, groß, stämmig wie ein Mann, saß da und rauchte eine Zigarette und blies den Qualm aus der Nase. Ich dachte, es sei ein Mann. Es ging darum, dass jemand einen Gasbrenner fallen ließ und irgendetwas tat. Jemand wurde am Kopf getroffen und schlug das Dings da ab und dann begannen sie zu lachen. Ich lachte auch und schlug auf ihr Bein, weil ich dachte, es sei ein Mann. Ich konnte den Unterschied nicht erkennen. Man kann sie nicht unterscheiden. Und die Bibel sagt, es ist ein Greuel, wenn eine Frau ein Kleidungsstück anzieht, das zu einem Mann gehört. Da habt ihr es. Nein, Bruder, wenn du einen Kahlkopf-Haarschnitt haben willst, dann sage ich dir, warte einfach, bis du in mein Alter kommst, dann wirst du ihn haben. Das ist in Ordnung. Ich meinte das nicht so, mein Freund. Gesegnet sei dein Herz, wenn du glaubst, dass Bruder Branham dir die Wahrheit sagt. Ich denke nicht, dass Gott etwas über den Mann sagt, über seine Bedeckung, nur dass er sein Haar schneidet. Wenn er das Haar lang wachsen lässt, wie eine Frau, die Bibel sagt dazu, dass es eine Schande für einen Mann ist, das zu tun. Aber nun, solange du dein Haar hast und ein kleiner Junge bist, und ich weiß, dass ich schon viel darüber gesagt habe, und ihr Rickies mit diesem Flattop-Bürstenhaarschnitt und so weiter und so fort, aber ich sage das einfach, seht ihr? Ich denke nicht, dass sich Gott darum kümmert, wie ein Mann sein Haar schneidet, solange er es schneidet, denn sein Haupt ist Gott. Aber das Haupt einer Frau ist ein Mann, deshalb muss sie, und wenn sie ihr Haar schneidet, dann entehrt sie ihr Haupt. Dann sollte eine unehrenhafte Frau geschieden und entlassen werden, ist das richtig? Deswegen, wenn eine Frau ihr Haar schneidet, hat ihr Mann ein eindeutiges biblisches Recht, sie zu entlassen wegen falscher Lebensweise, eine unehrenhafte Person. Wie viele wissen, dass das die Wahrheit ist? Das ist, was die Bibel sagt, denn sie entehrt ihr Haupt. Mit einer unehrbaren Frau sollte man nicht zusammenleben. Bruder Branham, als Jesaja zu den Töchtern Zions sprach, gemeint ist wohl, von ihnen sprach, über Täschchen Locken machen und anstelle einer gut geordneten Haarfrisur eine Glatze. Trifft dieses auch für heute zu oder ist die alte Bibel nicht mehr wirksam, wie einige sagen? Die alte Bibel ist alle Zeit wirksam und jedes Wort, das Gott sagt, ist wirksam, jawohl. Der einzige Unterschied von der neuen Bibel zur alten Bibel ist, dass es erweitert wurde. Jesus sagte, ihr habt sie sagen hören, du sollst nicht Ehe brechen. Man musste die Tat begehen. Aber ich sage euch, dass wer eine Frau lustvoll anblickt, hat in seinem Herzen bereits Ehebruch mit ihr begangen. Was für große, bedeutungsvolle Dinge das sind. Nun, ich muss zum Schluss kommen, Freunde. Es wird etwas spät. Nun, diese hier ist zu lang. Mal sehen, ob ich noch etwas anderes finde. Mal sehen. Bruder Branham, wie sollten Frauen ihr Haar tragen? Meine Güte, schon wieder. Auf welche Weise ihr es wünscht. 1. Timotheus 2,9. Seht, die Frauen sollen sich in anständiger Kleidung schmücken. Ich möchte mein Haar so tragen, dass es Gott gefällt. Gott segne dich, liebe Schwester. Danke dir. Möge Gott dich segnen. Bete für uns. Und die Person unterschreibt mit ihrem Namen. Sicherlich, Schwester Sharon. Gott segne dich. Trage es so lang, wie es lang ist, Schwester. Es ist ein kleines Mädchen. Gott segne dich, Liebling. Es ist okay. Mach einfach weiter. Werden nach der Entrückung der Braut noch einige der törichten Jungfrauen gerettet werden, oder werden sie alle verloren sein? Nein, seht, alles wird für die Gemeinde aus den Heiden beendet sein, wenn die Braut von der Erde genommen wird. Der Geist Gottes verlässt die Erde. Wer unrein ist, sei weiterhin unrein, wer gerecht ist, sei weiterhin gerecht, wer heilig ist, sei weiterhin heilig. Mit anderen Worten, das Heiligtum wird mit Rauch erfüllt, wo der Anwalt steht, um den Fall vorzutragen. Christus verlässt das Heiligtum, sein Tag der Mittlerschaft ist dann vorüber. Die Entrückung kommt, er verlässt das Heiligtum, kommt hervor und nimmt das Buch der Erlösung und beansprucht alles, was er erlöst hat. Es gibt keine Tätigkeit als Mittler mehr. Wie viele verstehen das? Ich sprach darüber in einem der Siegel. Ja, ich glaube, dass es in den Siegeln war, dass Christus hervorkommt, um sein Werk der Mittlerschaft zu beanspruchen. Nun einen Moment. Wird die törichte Jungfrau errettet werden? Nein. Was auch immer mit ihr geschieht, geschieht jetzt. Nach dieser Zeit ist sie in dem Zustand, nun, sie wird durch die Trübsalzeit gehen müssen. Und der Grund dafür ist, dass sie das Sühnopfer in der Fülle abgelehnt hat. Sie ist eine Gläubige, eine bekennende Gläubige, aber sie wird durch die Trübsalzeit gehen müssen. In der Bibel heißt es über den übrigen Teil, der Drache stieß Wasser aus seinem Maul hervor, um Krieg zu führen. Und welch eine Stunde ist das? Es gab in der Geschichte noch nie eine Zeit, in der sich die nominellen Gemeinden so sehr nach der Taufe des Heiligen Geistes gesehnt haben. Ich spreche für die christlichen Geschäftsleute. Beständig sind es Presbyterianer und Lutheraner, Katholiken und alle, Baptisten zu Hunderten, von der Gemeinde Christi, Nazarener, Heiligkeitspilger, Siebenten Tags Adventisten. Sie alle strömen herbei und versuchen, seht ihr? Nun, das ist eine bemerkenswerte Sache. Bitte fasst es nicht als eine Lehre auf, aber versteht ihr, was die Schrift sagt, was stattfinden wird, wenn das geschieht? Die Zeit wäre dann vorbei. Denn schaut, es gab 10 Jungfrauen, die hinausgingen, um dem Bräutigam zu begegnen, und die Hälfte von ihnen hatte Öl in ihren Lampen, die andere Hälfte nicht. Das ist der Teil des Leibes, der tot ist, und der Teil, der lebendig ist. Als der Ruf ertönte, siehe der Bräutigam, da wachten die 5 weisen Jungfrauen auf und reinigten ihre Lampen, damit sie zum Hochzeitsmahl hineingehen konnten. Aber als die törichten Jungfrauen sagten, »Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen sind ausgegangen, seht ihr? Gebt uns von eurem Öl!« Da sagten sie, »Nicht doch, wir haben gerade genug für uns selbst, geht hin, kauft es!« Und während sie hingingen, um es zu kaufen, kam der Bräutigam. Als der Ausruf, das Machtwort ertönte, »Der Bräutigam kommt«, wollte jeder wirklich schnell bereit sein. Ist das nicht die Stunde, in der die Handschrift an der Wand ist? »Oh, wir wollen die Taufe des Heiligen Geistes! Wir wollen dies, das oder das andere!« Aber während sie hingingen, um es zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Weisen gingen hinein und die anderen wurden draußen gelassen, wo Weinen, Wehklagen und Zähneknirschen sein wird. Ich habe wirklich wunderbare Fragen hier dabei, die dazu passen. Wer war der Mann mit dem Mantel, der hereinkam, der kein Hochzeitsgewand anhatte? Und all diese Fragen, die direkt damit verknüpft sind. Soll man den Zehnten an eine Einzelperson zahlen oder soll ein Christ arbeiten? Sicherlich sollte er das. Wenn es einen Mann gibt, der arbeiten wird, dann sollte es ein Christ sein. Den Zehnten an eine Einzelperson zahlen? Es hängt davon ab, wer diese Einzelperson ist, seht ihr? Das ist richtig. In Hebräer 7, als das erste Mal über den Zehnten gesprochen wurde, nach einem Standpunkt, den wir... Moment mal, ich glaube, das war die zweite Frage. Es heißt hier zwei Fragen an Bruder Brenham. In Hebräer Kapitel 7, als Abraham von der Schlacht mit den Königen zurückkam und Melchisedek begegnete, bezahlte er ihm einen Zehnten. Das war Melchisedek, der König von Salem, welcher der König des Friedens und der König der Gerechtigkeit ist, der niemand anders war als Gott selbst, seht ihr? Aber wenn du den Zehnten zahlst, du schuldest deinen Zehnten in der Tat dort, wo du deine Speise bekommst. Bringt euren ganzen Zehnten in mein Vorratshaus, sagt der Herr, ist das richtig? Und prüft mich darin, sagt Gott, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffnen werde und einen Segen herabschütten werde, für den ihr nicht genügend Raum habt, um ihn zu empfangen. Ich fordere jeden Mann oder jede Frau, die keinen Zehnten zahlen, heraus, dies anzunehmen. Ich könnte bis morgen früh hier stehen und euch erzählen, was geschah, als ich das erkannt hatte und in welchem Zustand ich war. Aber so treu wie ich nur konnte, habe ich den Zehnten bezahlt. Als ich mein eigenes Geld von der Gemeinde hier empfing oder auf meinen Feldzügen, wenn ich mehr bekam, gab ich den Zehnten davon. Was übrig blieb, gab ich den Predigern. Nun, als ich das nicht tun konnte, behielt ich 10% und gab Gott 90%. Und als mir das Gesetz dann gebot, dass ich das so nicht tun könne, sonst hätte alles versteuert werden müssen, da musste ich das Geld nehmen und es an ausländische Missionen und so weiter weiterleiten und mir dann einfach ein Gehalt von $100 pro Woche nehmen. Und davon zahle ich den Zehnten. Jawohl, ich glaube an das Zahlen des Zehnten. Es ist eine von Gottes Segnungen, die als Segnungen bewiesen worden sind. Du sagst, das stammt doch aus dem Alten Testament. Es ist auch im Neuen Testament enthalten. Jawohl. Lieber Bruder Branham, wenn ein Baby unehelich geboren wird, kann dieses Kind jemals gerettet werden oder in die Entrückung gehen? Gerettet? Nun, sicher. Ich glaube, das Kind kann nichts dafür, was getan worden ist. Das ist wahr. Aber was die Entrückung angeht, gerettet? Ich würde sagen, ja. Aber bei der Entrückung handelt es sich um einen vorherbestimmten Samen, der in die Entrückung geht. Und ich kann nicht glauben, dass Ehebruch einen vorherbestimmten Samen hervorbringt. Versteht ihr? Seht ihr? Ich glaube, das Baby kann gerettet werden, es hat keine eigenen Rechte. Es ist eine furchtbare Handlung und dergleichen. Aber nun, im Alten Testament konnte ein Kind sogar 10 Generationen lang nicht in die Versammlung des Herrn aufgenommen werden, wenn ein Baby als uneheliches Kind geboren wurde. Etwas mehr als 400 Jahre. So schlimm war dieser Fluch. Denkt darüber nach. Ein unschuldiges Baby. Selbst seine Urenkel, denkt nur, die 10 Urenkel konnten nicht in die Versammlung Gottes kommen. Das stimmt. Aber seht, es gab nichts, das stark genug gewesen wäre, diese Sünde zu vergeben. Das Blut des Alten Testaments vergab die Sünden nicht, es bedeckte die Sünden. Aber das Blut von Jesus Christus trennt sie völlig ab. Jetzt ist es anders. Seit das Blut von Jesus Christus hereingekommen ist, macht das den Unterschied aus. Bruder Branham, wir möchten deiner Botschaft so nah wie möglich sein. Sollen wir nach Arizona oder nach Jeffersonville umziehen? Wie ihr wollt, egal wohin. Ich liebe euch sicherlich, es ist mir egal, wohin ihr geht und was ihr tut. Aber nun, als Ratschlag, ich glaube, ich würde nach Jeffersonville kommen. Wenn ihr ohnehin umziehen werdet, würde ich nach Jeffersonville kommen. Ich glaube, dass ich hier öfter bin als in Arizona. Das ist fein. Bruder Branham, ist es zu spät, noch weiter zu Sündern zu predigen? Nein, nein. Denk nicht sowas, Bruder. Bau weiter an dem Haus. Tu weiterhin alles, was du kannst. Mache einfach weiter damit, bis du hinweggerufen wirst. Siehst du? Frage Nummer 2. Sollten die Erretteten sich von den Sündern bei der Anbetung trennen? Sollten die Erretteten getrennt von den Sündern anbeten? Ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Wenn du damit Sünder meinst, die draußen sind, du betest Gott überall an. Aber ich denke, wenn wir das tun würden, wie könnten wir dann Versammlung haben, denn die Sünder kommen direkt in die Gemeinde und setzen sich neben die Christen. Trenne dich nie von etwas anderem als der Sünde, nicht vom Sünder. Versuche, den Sünder zu erreichen, aber sei kein Teilhaber seiner Sünde. Sollte sich eine errettete Ehefrau ihrem Ehemann verweigern, wenn er ein Sünder ist? Nein, oh nein, das ist dein Ehemann. Wenn du das tust, treibst du ihn noch weiter von Gott weg als je zuvor. Siehst du? Das stimmt, Bruder, Schwester. Du hast ihn geheiratet, er gehört dir und du gehörst ihm. Bruder Branham, was ist die Bedeutung einer Eheaufhebung? Darf man dann frei heiraten oder ist das nur ein anderes Wort für Scheidung? Ich hätte gern einige Informationen dazu. Sicherlich sind sie verheiratet. Sobald sie dieses Gelöbnis auf sich nehmen, sind sie verheiratet. Wenn ein Junge einem Mädchen in gutem Glauben verspricht, sie zu heiraten, ist er diesem Mädchen gegenüber verpflichtet. Er hat sie so gut wie geheiratet. Das Einzige, was das Gesetz bewirkt, ist, euch bestimmte Rechte für das Zusammenleben einzuräumen, um zu verhindern, dass ihr in wilder Ehe lebt. Aber wenn ein Mann einer Frau sagt, »Ich werde dich heiraten, Liebling, ich werde dich als meine Frau nehmen, wirst du mich nehmen?« dann ist er verheiratet. Dein Gelöbnis ist heilig. Genau das ist es, wodurch man verheiratet ist. Kein Prediger kann dich verheiraten, kein Richter und auch sonst nichts. Es ist dein eigenes Gelöbnis gegenüber Gott und diesem Mann. Wenn du es versprichst, bist du verheiratet. Schaut her, ihr sagt, Bruder Branham, du sagst, dass du die Fragen nur mit der Bibel beantworten würdest. Wollt ihr eine Schriftstelle dafür? Erhebt eure Hände, wenn ihr das wollt. Nun, wir haben etwa 6 oder 8 Minuten Zeit. In Ordnung. Josef, ihr Ehemann, der ein rechtschaffener Mann war, ihr verlobter Ehemann wird hier bereits als ihr Ehemann bezeichnet. Josef, ihr Ehemann, der ein rechtschaffener Mann war, er hatte die Absicht, sie heimlich zu entlassen. Aber bevor sie zusammenkamen, war sie schwanger von dem Heiligen Geist. Seht ihr? Und der Engel des Herrn erschien ihm in einem Traum und sagte, »Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Ehefrau, zu dir zu nehmen.« Bereits verheiratet, er hatte es ihr bereits versprochen. Und du, kleine Dame, wenn du versprochen hast, diesen Jungen zu heiraten, dann bist du verpflichtet, es zu tun. Wenn du nach dieser Verpflichtung einen anderen heiratest, dann lebst du von da an trotzdem im Ehebruch. Das gleiche gilt für einen Jungen, der verspricht, eine Frau zu heiraten. Gib niemandem dein Versprechen, es sei denn, du beabsichtigst, es einzuhalten. Denk daran, dass die Bibel darüber spricht. Josef versprach der Maria, sie zu heiraten. Und Gott sagte, das war... Lest die Gesetze im Alten Testament dazu, seht ihr? Das alttestamentliche Gesetz besagte, dass du Ehebruch begehst, wenn du versprochen hast, eine Frau zu heiraten und dann eine andere geheiratet hast, und man wurde aus dem Lager hinausgeworfen, jawohl. Du musst deine Gelübde halten, wenn du dich einer Frau versprichst. Sie ist ein geheiligtes kleines Gefäß, das dazu bestimmt ist, Kinder in die Welt zu bringen. Wenn du es ihr also versprichst, musst du sie heiraten. Ist es zu spät für Gefängnisdienste und dergleichen, um mit einem Zeugnis zu versuchen, Seelen zu erretten? Sollte man jetzt alles verkaufen, was man hat, da der Herr jetzt schon bald kommt? Nun, wie? Ich hoffe, dass ich nichts gesagt habe, was euch so etwas glauben lässt. Oder habe ich es getan? Falls ich es getan habe, vergebt mir bitte. Ich habe nicht beabsichtigt. Stellt keine Mutmaßungen über diese Dinge an. Macht einfach weiter, indem ihr predigt, Gefängnisdienste abhaltet, holt jeden. Schaut mal, über die 7-Tags-Adventisten habe ich in der Zeitung Courier-Journal, die ich hier irgendwo im Koffer habe, auf einer großen Seite gelesen, dass sie vor 50 oder 60 Jahren ihre alten Flügel ausbreiteten, als sie noch die Miller-Anhänger genannt wurden, bevor sie zu den 7-Tags-Adventisten wurden. Und es gab dort eine große Seite im Courier-Journal, dort in Franklin, Kentucky, als alle ihr Eigentum verkauften. Sie bestimmten ein Datum, bewiesen mit der Schrift, dass Jesus an diesem Datum käme und gingen dort hinauf, nahmen ihre Harfen und diese Dinge mit und setzten sich oben auf einen Hügel. Der nächste Morgen brach an, der Tau hatte alle Federn heruntergedrückt und sie kamen enttäuscht wieder nach unten. Seht ihr, es sind Kulte und solche Dinge. Glaubt diese Dinge nicht. Es kann sein, dass Jesus erst in 100 Jahren wiederkommt. Ich weiß nicht, wann er kommt. Kein Mensch weiß, wann er kommt. Aber ich werde versuchen, weiter zu predigen und alles zu tun, was ich kann, bis er kommt. Wenn er heute nicht hier ist, werde ich morgen nach ihm ausschauen. Wenn er diese Woche nicht hier ist, werde ich nächste Woche nach ihm ausschauen. Wenn er innerhalb der nächsten 10 Jahre nicht hier ist und ich lebe, werde ich in den nächsten 30 Jahren nach ihm Ausschau halten. Seht ihr? Ich werde einfach Ausschau halten. Ich weiß nicht, wann er kommt, aber ich möchte treu seinem Wort und treu seinem Volk gegenüber leben und wie ein Christ leben und auf sein Kommen warten. Seht ihr? Predigt weiter in den Gefängnisgottesdiensten. Versucht weiterhin, alle zu retten, die ihr retten könnt. Ich weiß nicht, wann er kommt. Niemand weiß es. Aber ich werde diese eine Sache sagen. Das ist es, was ich euch zu sagen versuche, und ich hoffe, dass ihr nicht versucht, eure eigene Interpretation hineinzulegen. Ich möchte diese Person nicht angreifen. Gott segne dich, Bruder, Schwester, wer auch immer du bist. Es sah aus, als wäre es jemand von außerhalb, denn es war auf einer Postkarte, glaube ich, aus Denver, Colorado. Ja, aus Pikes Peak, Colorado. So war es vielleicht jemand, der die Frage mit der Post geschickt hat, aber das ist völlig in Ordnung. Sie werden vielleicht das Tonband bekommen. Denkt daran, verändert überhaupt nichts, nur eure Wege von der Sünde zur Gerechtigkeit. Macht einfach mit eurer Arbeit weiter, macht genauso weiter. Alle, die das klar verstehen, sagen Amen. Seht ihr? Und jetzt haltet euch daran. Bruder Brenham, in Matthäus 12,40 heißt es, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Wales war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Wie kann es sein, denn heute sagt man, dass er am Freitagabend in das Grab gelegt wurde und am Sonntagmorgen auferstand. Das sind doch nur 2 Nächte und 1 Tag. Nun, wie ihr seht, heißt es, so wie es war, seht ihr, in den Tagen, als Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch war. Es findet innerhalb von 3 Tagen und 3 Nächten statt, innerhalb dieser 3 Tage und 3 Nächte, denn man kann die Schrift nicht zum Lügen bringen. Der Prophet sagte, ich werde nicht zulassen, dass mein Heiliger die Verwesung sieht, auch werde ich seine Seele nicht in der Hölle lassen. Und Verwesung beginnt im menschlichen Leib in 72 Stunden. Das sind 3 Tage und 3 Nächte. Irgendwann innerhalb dieser 3 Tage und 3 Nächte muss er aus dem Grab hervorkommen. Dass es 3 Tage und 3 Nächte sind, bedeutet nicht, dass es exakt so lang gedauert hat. Es war irgendwann innerhalb dieser 3 Tage und 3 Nächte. Er musste hervorkommen, denn die Prophetie kann nicht gebrochen werden, dass er die Verwesung nicht sehen könne. Und die Verwesung hätte eingesetzt, wenn er exakt diese Zeit im Grab geblieben wäre. Bruder Brenham, wenn ein Mann verheiratet gewesen ist und sich scheiden ließ, ist das nicht schrecklich? Es betrifft so viele. Nun, ich sage nichts gegen die Menschen, aber das beschäftigt die Menschen. Sicherlich, sie sind besorgt. Die Entrückung. Die Menschen haben früher nicht so sehr darüber nachgedacht, so etwas gab es nicht so oft. Aber jetzt ist die ganze Welt damit überschwemmt. und die Menschen lesen diese Dinge in der Schrift. Und erwählte Menschen kommen von draußen herein und betrachten es, und sie sehen es, und sie sind aufrichtig, sie wollen es wissen. Das ist der Grund, warum ich es euch so verständlich wie möglich beantworten möchte. Verheiratet gewesen ist, sich scheiden ließ und dann mit einer Frau verheiratet ist, die ebenfalls verheiratet und geschieden war und ihn dann heiratete, sind diese zwei dann vor Gott verheiratet? Wie können beide oder einer von ihnen in der Entrückung sein? Wie? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Die Frage ist, können sie in der Entrückung sein? Geschieden, jeder von ihnen geschieden, jeder von ihnen hat einen lebenden Partner, dann heirateten sie wieder, sie beide heirateten wieder. Und nun, diese Frau hat einen lebenden Ehemann, dieser Mann hat eine lebende Ehefrau. Und nun, sie haben Kinder und so weiter und wollen zu Gott kommen. Können sie in die Entrückung gehen? Das muss der himmlische Vater entscheiden. Ich kann das nicht beantworten. Seht ihr? Ich habe eine Sache gesehen. Die Bibel sagt, dass sie Ehebrecher genannt werden. Und die Bibel sagt auch, ein Ehebrecher wird nicht in das Himmelreich eingehen. Das ist alles, was ich sagen kann. Ich weiß, es bricht mir das Herz, das zu sagen, aber ich kann nichts anderes sagen als das, was das Wort sagt. Daran muss ich mich halten. Ich hoffe, dass das alles falsch ist. Es gibt Stellen in der Bibel. Ich gebe euch keine Ratschläge. Bitte, lasst mich euch einfach eine kleine Schriftstelle geben. Bitte, bitte, macht nicht. Wenn du glücklich lebst mit deinem Mann, glücklich lebst mit deiner Frau, dann belasst es bitte dabei. Wollt ihr das tun? Nur weil ich euch das gesagt habe, lasst die kleinen Kinder bitte nicht ohne ein Zuhause und solche Dinge zurück. Gott hat an einigen Stellen Wiedergutmachung für Menschen geleistet, die etwas falsch gemacht haben. Erinnert ihr euch, Jesus sprach von David, als er hungrig war, ging er in den Tempel Gottes und aß das Schaubrot, das nur für den Priester erlaubt ist, und wurde für unschuldig befunden. Auch die Priester brechen den Sabbat am Sabbattag und sind schuldlos, und ein größerer als der Sabbat war hier. Seht ihr? Lasst es uns einfach Gott überlassen und weitergehen und lebt jetzt einfach für Christus. Lasst uns sehen, da mag für euch eine Chance sein, hineinzugehen. Zwei Fehler machen einen Fehler nicht wieder gut. Geht einfach weiter und lebt so, wie ihr seid, wenn ihr miteinander glücklich seid. Vielleicht habt ihr den falschen Partner. Ich will dieses eine sagen, wenn ihr in diesem Leben den falschen Partner habt, werdet ihr ihn im anderen Leben nicht mehr haben. Alles Falsche wird wieder gut gemacht. Werden alle wiedergeborenen Gläubigen in die Entrückung gehen? Nein, nur der Überrest, nicht alle wiedergeborenen Gläubigen. Die Bibel sagt, und der Rest der Toten lebte nicht für 1000 Jahre. Und dann wurden sie auferweckt und getrennt, die Schafe von den Ziegen. Gemäß der Schrift gehen nicht alle Wiedergeborenen in die... Was ist der Beweis dafür, dass eine Person wirklich mit dem Heiligen Geist gefüllt ist? Johannes 14, 26. Wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er euch kommende Dinge zeigen. Seht ihr? Er wird es vollkommen machen. Menschliche Werke werden das nicht schaffen. Und er ist das Wort. Wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er sich selbst in dir mit der Schrift ausweisen. Und das ist das wahre Zeichen, dass der Heilige Geist in dir ist, denn er ist das Wort. Nun, schaut, was wäre, wenn ihr in Zungen sprechen würdet? Das möchte ich euch gerne fragen. Jesus sagte, was der Heilige Geist tun würde, wenn er kommt. Was wäre, wenn ihr in Zungen sprechen würdet, auf- und abspringen, rufen und alles Mögliche tun würdet und dann mit dem Wort konfrontiert würdet, wenn ich euch mit der Schrift beweisen würde, dass die Taufe, bei der man die Titel Vater, Sohn und Heiliger Geist benutzt, ein absolutes Missverständnis der Schrift ist, denn niemand wurde je so getauft, und ihr macht trotzdem weiter und haltet daran fest? Könnt ihr mir sagen, dass der Heilige Geist in euch so etwas tun würde? Wie kann er sein eigenes Wort verleugnen? Wenn ich euch zeige, was an diesem Tag stattfinden soll, wie der Menschensohn sich selbst offenbaren soll und was er tun soll und all diese Schriftstellen, die jetzt vorliegen, und wenn man sieht, wie er herabkommt und es bestätigt, und ihr haltet weiter an einer Denomination fest und sagt, dass ihr wiedergeboren seid, könnt ihr euch das erklären? Könnte ich meiner Frau sagen, dass ich sie liebe und dann mit einer anderen Frau eine Verabredung haben, mich herumtreiben und dann meiner Frau von Herzen sagen, dass ich sie liebe? Meint ihr, das wäre wahre Liebe? Könnte sie mir sagen, dass sie mich liebt und während ich unterwegs bin, treibt sie sich mit einem anderen Mann herum? Das ist genau das, was Israel tat. In der Bibel sagte er über Israel: Ihr habt eure Glieder gespreizt und jeden Mann zu euch gelassen, der vorbeikam, und ihr habt gegen mich Hurerei getrieben, und ich werde euch durch Scheidung entlassen. Genau, was ist das? Du begehst Ehebruch gegen deinen eigenen Leib. Und wenn eine Frau hingeht und mit einem anderen Mann lebt, oder ein Mann mit einer anderen Frau, obwohl sie verheiratet sind, dann beschmutzen sie ihr eigenes Fleisch. Und wenn jemand sagt, dass er ein Christ sei und die Richtigkeit der Schrift absolut leugnet, dann begeht er Ehebruch gegen den Leib, in dem er beansprucht zu sein. Seht ihr? Es ist also ein Zeichen des Antichristen, so dass es die Auserwählten verführen würde, wenn es möglich wäre. Bruder Brenham, ist es in Ordnung, wenn ein junges Kind lange Hosen und Shorts trägt? Wie jung? Das müsst ihr selbst beurteilen, wenn ihr Christen seid. Bei einem kleinen Mädchen oder bei einem kleinen Kind, ich nehme an, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Bibel sagt, dass es für eine Frau eine Abscheulichkeit ist, ein Kleidungsstück zu tragen, das zu einem Mann gehört. Seht ihr? Es heißt dort eine Frau und nicht ein Kind. Aber nun, ich würde einfach, tut einfach das, was euch passend erscheint. Ich für meinen Teil sehe nichts Falsches, wenn ein kleines Kind, wenn ein kleines Mädchen im Alter von 4 oder 5 Jahren, wenn sie so klein sind, ihr wisst, wie ich das meine, dann rennen sie dort draußen im Garten herum. Wenn sie als kleines Kind lange Hosen oder was auch immer trägt, dann sehe ich nicht, dass dabei etwas falsch wäre. Seht, ich sage euch einfach nur das, was das Wort sagt. Es ist eine Abscheulichkeit für eine Frau, ein Kleidungsstück zu tragen, das zu einem Mann gehört. Wo sollen wir uns versammeln? Und du hast gesagt, man soll sich bei den Posaunen versammeln. Ich glaube, Freund, Schwester, wer es auch ist, du liegst da falsch. Ich sagte nie, dass man sich bei den Posaunen versammeln sollte. Ich sagte, dass Israel sich durch die Posaunen versammelt hat, nicht die Braut aus den Heiden. Nein, nein. Das Ertönen der 7 Posaunen sollte Israel versammeln. Wie viele wissen das? Von der ganzen? Nein, nein. Wir versammeln uns nicht durch die Posaunen, nicht die Braut. Die Posaunen kommen nach dem Fest von Pfingsten, seht ihr? Und die Entrückung kommt. Und jetzt zu dieser Frage. Bruder Brenham, wenn du Zeit hast, dann erkläre bitte Matthäus 10, 41. Ich würde gern wissen, was der Lohn eines Propheten ist. Nun, Jesus sagte, wer einen Propheten in eines Propheten Namen aufnimmt, empfängt den Lohn eines Propheten. Der Lohn eines Propheten ist, ein Freund des Propheten zu sein. Wer einen gerechten Mann in eines gerechten Mannes Namen aufnimmt, empfängt den Lohn eines gerechten Mannes. Ist das richtig? Und wenn man wissen will, was der Lohn eines Propheten ist, es ist, ein Freund des Propheten zu sein. Seht ihr? Das ist eine Belohnung. Er ist dein Freund. Wie bei der Frau aus Schunem. Es kann sich eines Tages als nützlich erweisen. Seht ihr? So war es bei ihr. Seht ihr? Achtet auf die Diener Gottes. Oh, meine Güte, ich muss schließen, Freunde, ich tue es nur ungern, aber seht einfach hierher, schaut her, Hunderte. Bruder Brenham wird von der Versammlung gedrängt, weitere Fragen zu beantworten. Nein, ich schätze es, dass ihr das sagt, aber ich denke an diese armen Menschen, die heute Abend noch Hunderte von Meilen fahren. Nun, es sind einfach noch so viele da drin. Bruder Brenham, ich würde gerne etwas über das 1000-jährige Reich wissen. Ist es nach dem Hochzeitsmahl oder ist es auf Erden, alles darüber? Ich verstehe es nicht. Nun, Bruder oder Schwester, es fällt mir selbst schwer, das zu verstehen. Aber das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass das Hochzeitsmahl vor dem 1000-jährigen Reich kommt. Nun, ich weiß, dass jemand hier eine Frage darüber hat. Er sagte, Bruder Brenham, du siehst die 70 Jahrwochen Daniels falsch. Es wird noch 70 Wochen geben. Nein, der Messias sollte kommen und weissagen, und in der Mitte der 70. Woche, welches 7 Jahre sind, sollte er aus der Mitte der Lebenden hinweggenommen und als Opfer dargebracht werden. Wie viele erinnern sich daran? In Ordnung. Wie viele Jahre hat also Jesus, der Messias, gepredigt? 3,5 Jahre. Dann sind also noch 3,5 Jahre vorgesehen. Und in Offenbarung Kapitel 11 sind diese zwei Propheten, die 1260 Tage weissagen. 3,5 Jahre sind noch Israel verheißen, wenn die Heidenbraut gegangen ist. Wie viele verstehen das jetzt? In Ordnung. Ich habe einen Imbissladen und bediene hauptsächlich Schüler der Oberstufe. Seit ich zum Licht gekommen bin, habe ich die Flippermaschine und die Musikbox hinausgeworfen. Die Jugendlichen rauchen und wollen die Rock'n'Roll-Musik aus dem Radio hören. Ich habe nur ungefähr 4 Stunden pro Tag geöffnet. Ich unterstütze nicht das Rauchen oder Trinken, aber ich mache mir Sorgen darum, das Lokal zu halten. Das ist ein Problem, wisst ihr? Seht ihr? Die Sache ist die, dass du vielleicht deinen Lebensunterhalt damit verdienst. Aber weißt du, was das bei mir bewirken würde? Das würde mich so nervös machen, dass ich nicht... Du kannst es vielleicht ertragen, aber dieser kleine Haufen von Rickys, die sich so aufführen, und Rickettas, es würde mich verrückt machen. Siehst du? Und ich sage dir, wenn es mir gehören würde, wüsste ich, was ich tun würde. Ich würde sagen, hört damit auf oder geht hinaus. Seht ihr? Ich würde das Geschäft in rechter Weise betreiben oder überhaupt nicht. Aber wenn du es für den Erwerb deines Lebensunterhalts tun musst, ich möchte dich nicht geringschätzen, Bruder oder Schwester. Ich weiß, dass es schwer ist, diese Dinge zu sagen, aber das ist einfach nicht richtig. Denn es würde so aussehen, als ob... Wie jemand heute Morgen über unsere Frauen sagte, über unsere älteren Frauen, die ihre Kleider so kurz tragen, dass es ein schlechtes Beispiel für die jungen Damen ist. Ich denke auch, dass das stimmt, seht ihr? Und darüber denke ich in gleicher Weise. Wenn man dich dort drinnen sieht, wo all dieses Rauchen und Treiben stattfindet, und man kennt dein Zeugnis, und dort ist all dieses Fluchen und Herumtreiben der kleinen Kinder in dieser Weise, wenn sie sich in dieser Weise verhalten und du nichts dagegen sagst, dann wäre das eine schlechte Sache für dein Zeugnis. Mach das, wozu der Herr dich führt. Ich bete, dass Gott dich den richtigen Weg führt. Wenn das in der Schlange stehen, um in die Gemeinde zu kommen, nur noch eine Erinnerung sein wird, was wird dann passieren, wenn wir nicht durch die Trübsal gehen? Werden wir einige Leiden erleben müssen? Seht ihr, die Frage ist vermutlich dies. Ich werde mich beeilen, ich sollte das nicht tun. Ich sollte das zurücklegen, denn es ist eine Sache, mit der man 1 Stunde verbringen kann und sich damit befassen kann. Ich werde stoppen. Schaut! Die Menschen wollen sagen, dass sie denken, dass die Gemeinde in die Trübsal kommen wird. Sie wird es nicht, sie kann es nicht, weil sie bereits erlöst wurde. Nun, die Gemeinde, die dem Namen nach Gläubige sind, wie Lot, er wird durch die Trübsalzeit gehen und wird errettet werden, wie durch Feuer hindurch. Noah ging durch die Trübsalzeit, wurde darüber hinweggetragen, kam heraus mit Ham, der die Erde wieder beschmutzte. Seht ihr? Lot kam heraus, seine eigenen Töchter schliefen mit ihm, und er hatte Kinder durch seine eigenen Töchter. Aber Abraham brachte den königlichen Samen, den Samen der Verheißung, hervor. Henoch ging zur Herrlichkeit in der Entrückung. Er machte einfach eine Wanderung und ging nach Hause. Er ging nie durch die Trübsalzeit. Seht ihr es? Da habt ihr es, seht ihr? Die Schattenbilder der Bibel können nicht versagen. Sie sagt nicht voraus, dass die Braut... Nun, die Gemeinde wird durch die Trübsalzeit gehen. Die Leute sagen, wie steht es dann mit den frühen Heiligen? Das war der Wechsel der Zeitabschnitte. Das war unter Verfolgung. Wenn ihr hier gewesen seid und die Gemeindezeitalter gehört habt, wir haben gesehen, wie sie in die Dunkelheit gingen und es auch mussten. Das zeigt, dass sie diese Verfolgung erleiden mussten, weil jedes Gemeindezeitalter und alles andere in immer größere Dunkelheit kam, bis sie schließlich in einen Zustand kamen, in dem sie seinen Namen verleugneten und sich einen anderen Namen erwählten, um zu leben, und doch waren sie tot, Sardes. Und dann ging es weiter von Thyatira nach Sardes und dann weiter zu Philadelphia und so weiter. Und dann kam die Zeit des Herausrufens der Braut, die aller Verdammnis entkommen sollte. Sie ist würdig erfunden worden, aller Verdammnis und dem Zorn, der über die Erde kommen soll, zu entfliehen. Würdig erfunden, dem zu entfliehen, nicht hindurchzugehen, sondern zu entfliehen. Seht ihr? Versteht ihr das jetzt alle? Seht ihr? Die Gemeinde, die Lauwarmen, alle, die nicht zur auserwählten Braut gehören, werden durch die Trübsalzeit gehen. Diese werden nicht in der ersten Auferstehung auferstehen. Die übrigen Toten lebten nicht für 1000 Jahre. Nur die vorherersehene, vorherbestimmte, erwählte Braut, die von Gott selbst erwählt wurde. Wer ist es, Bruder Branham? Ich weiß es nicht. Ich kann euch nicht sagen, wer es ist, aber ich weiß, dass sie dort sein werden, denn der Herr sagte, dass sie dort sein werden. Seht ihr? Sie sind diejenigen, die vor der Trübsal hinaufgehen werden, aber der Rest wird durch die Trübsal gehen, untergehen, und alles wird vor dem tausendjährigen Reich getötet werden. Dann werden die Gerechten im tausendjährigen Reich hervorkommen und 1000 Jahre leben. Und nach den 1000 Jahren kommt das große weiße Throngericht, und dann werden die Toten auferweckt, sowohl die Guten als auch die Verkehrten. Und die Bücher werden aufgetan, und das Buch des Lebens wurde aufgetan, und die Heiligen, die Ehefrau und der Ehemann, sind da und richten die Welt. Und dann erfüllt sich die Weissagung, und er wird alle Nationen mit eisernem Stabe richten. Alle Nationen werden dort vor ihm stehen, und er wird sie mit eisernem Stabe richten. Er wird die Schafe von den Böcken trennen und zu den Böcken sagen, hinweg mit euch, und zu den Schafen, kommt, ihr Gesegneten meines Vaters. Dann wird dort eine Lagerversammlung der Heiligen auf der ganzen Erde sein, und Satan wird aus seinem Gefängnis losgelassen und geht hin, wiederum Krieg gegen die Heiligen zu führen, genau wie er es am Anfang in der Herrlichkeit schon getan hatte. Und dann lässt Gott Feuer und Schwefel aus den Himmeln regnen, und die gesamte Erde wird derart erneuert, sie verbrennt einfach und wird zerstört. Und es gibt kein Meer, keine Gewässer mehr, und nichts wird auf der Erde übrig bleiben. Vulkane werden ausbrechen und brodeln und zerbersten, und das Ganze. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer war nicht mehr da. Ich, Johannes, sah die heilige Stadt von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine für ihren Ehemann geschmückte Braut. Erinnert ihr euch daran? Und in dieser Braut, siehe, die Wohnstätte Gottes ist bei den Menschen, und Gott wird mit ihnen wohnen auf dieser pyramidenförmigen Stadt, die 1500 Quadratmeilen groß ist. Und ganz oben in der Stadt wird ein Licht sein. Amen. O diese Stadt auf dem Berge Zion, obgleich ein Fremdling, dennoch liebe ich sie. Ich werde dich in den Zeiten treffen, wenn ich diese Stadt auf dem Berge erreiche. Oben auf dem Berg Zion wird das Lamm sein, und die Stadt wird kein Licht benötigen, denn das Lamm ist ihr Licht. Und über dem Lamm wird der Vater sein, welcher der Logos, Gott ist, das große Licht, das ewige Licht, das genau über dem Thron leuchten wird. Und Jesus wird nicht auf dem Thron seines Vaters sein, er wird auf seinem Thron sein. Und der Vater wird über dem Sohn schweben, der Vater und der Sohn werden eins sein. Und während sie noch sprechen, werde ich antworten. Bevor sie denken können, werde ich für sie denken. Das ist richtig. Und Jesus wird ein vollkommenes, vollkommenes Zeitalter dem vollkommenen, lebendigen Gott übergeben, die, welche er erlöst und dem Vater übergeben hat. Ist das richtig? Er wird es Gott, dem Vater, übergeben, welcher Geist und kein Mensch ist, sondern Geist. Die ganze Natur des Guten vereint, das ist Gott. Und in dem Guten, nun, alles, was vom Guten abweicht, das ist böse, das ist das Reich Satans. Alles Gute gehört zu Gott, alles Böse gehört. Und dann wurde Gott Fleisch in einem Mann, genannt Jesus Christus, welcher sein Sohn war. Dieser Sohn gab sein Leben, damit er andere Söhne hervorbringt, damit Gott berührt werden kann und alles in allen wirkt. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich im Vater bin, der Vater in mir, ich in euch und ihr in mir. O Bruder, das wird ein echter Tag sein. Ihr werdet nicht mehr von Birmingham herüberfahren müssen, um die Botschaft zu hören, Die Botschaft wird dann direkt bei uns sein, nicht wahr? Oh, es wird eine wundervolle, wunderbare Zeit sein. Wir halten Ausschau nach diesem Tag. Möge Gott ihn bald kommen lassen. Diese große Stadt dort, ihr denkt, 1500 Meilen hoch? So sagt es die Bibel. Nun, sie wird nicht 1500 Meilen senkrecht so nach oben gehen, seht ihr? Wir haben ein anderes geografisches Maß, bei dem alle Seiten gleich sind. Das ist eine Pyramide, seht ihr? Und die Stadt wird vielleicht bei 60 Grad beginnen. Und wenn sie so beginnt, dann denkt nur, wie hoch sie sein wird bei 1500 Meilen in dieser Weise, aber auch, wie lange man benötigt, um dort anzukommen. Man wird kaum merken, dass es bergauf geht. Denn 1500 Meilen bei einer Steigung von 60 Grad, das ist in etwa so. Seht ihr? Und die ganze Stadt liegt auf diesem Hügel. Und sie ist genauso hoch, wie sie lang ist, und genauso lang, wie sie breit ist. Die Höhe, die Tiefe und die Breite sind gleich. Alle Mauern sind gleich. Eine Pyramide hat vier Mauern, und diese vier Mauern werden... Nun, die Mauern um die Stadt werden 216 Fuß hoch sein, etwa 66 Meter, 144 Ellen, und jede von ihnen ist ein Stein. Denkt nur an diese Stadt, Freunde. Oh, wie großartig! Warum sitzen wir hier an diesem heißen Ort? Warum tun wir diese Dinge? Warum fahren wir solche Strecken? Warum mühen wir uns so ab? Es ist jeden Zentimeter des Weges wert. Oh, die Mühen auf dem Wege werden wie nichts erscheinen, wenn ich am Ende des Weges ankomme. Das stimmt. Und oh, welch eine Zeit wird das sein! Und dort wird Jesus auf dem Thron sein. Und von unterhalb des Thrones wird der Strom des Lebens hervorfließen, der diese vier Mauern hinunter in kleine Rinnen und in kleine Verzweigungen tröpfelt und sich zu einem Fluss formt, der durch die Stadt hinunterfließt. Er wird so durch die Straßen herabfließen, und an jeder Seite stehen die Bäume des Lebens, die alle 30 Tage neue Früchte tragen werden. Oh, was für eine Stadt! Und bedenkt, Gott der Schöpfer, der die Himmel und die Erde erschuf, ist gerade jetzt in der Herrlichkeit, um diese Stadt vorzubereiten. Abraham schaute nach ihr aus. Er verließ sein Zuhause, er trennte sich von allem, was ihm lieb war, und schaute danach aus. Warum? Er war ein Prophet. Und da er ein Prophet war, war er mit dem Geist verbunden und ein Teil des Geistes. Und etwas in ihm sagte ihm, dort ist eine Stadt. Und er begann, nach ihr Ausschau zu halten. Er sagte, ich bin ein Pilger, ein Fremdling, ich schaue aus nach einer Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Er wusste, dass diese Stadt irgendwo war, oh ja, und ich glaube, dass genau dort, wo er sie suchte, genau dort in Palästina, dort wird sie hervorkommen, denn sie wird auf dem Berge Zion sein. Dort ist es, wo sie sein wird. Seht, sie wird sich bis ans Meer erstrecken, von Meer zu Meer. Denkt über diese Stadt von 1500 Meilen nach, dort auf den Bergen des Herrn. Oh, das wird wunderbar sein. Und der Löwe und das Lamm werden nebeneinander liegen. Der Löwe wird Stroh fressen wie der Ochse. Und der Bär wird sanft und der Wolf wird zahm sein. Was für eine Zeit wird das sein? Nichts wird wehtun oder zerstören, alles wird in Frieden und Liebe sein. Es wird dort kein Alter, keine Krankheit und kein Sterben mehr geben. Leute, das ist keine Nikolausgeschichte, kein Mythos, es steht im Wort geschrieben. Und das Wort hat noch nie versagt. Und wenn wir daran denken, dass diese Verheißung nicht damals in den Tagen der Bibel, sondern heute, an dem Tag, an dem Gott heute, nicht ein Pünktchen seines Wortes hat je versagt. Oh, ich bin auf dem Weg in diese Stadt. Ich liebe sie. Ihr nicht auch? Nein. Nun, Geschwister, es ist 9:20. Ich weiß, dass ich hier Freunde aus ganz Kentucky habe. Ich weiß, dass ich hier Freunde aus verschiedenen Teilen des Landes habe. Wenn ihr hier übernachten möchtet, bezahle ich eure Unterkunft. Ich sagte euch, dass das Abendessen auf euch wartet und dass ich eure Motelunterkunft bezahlen werde, wenn ihr bleiben möchtet. Und das Einzige, das ihr tun müsst, ist, euch bei ihm dort hinten zu melden, und ich werde meine Zusage einhalten. Ich werde alles tun, was ich kann, um euch zu helfen. Ich liebe euch. Ich habe nicht die Absicht, diese Fragen möglicherweise gegensätzlich zu beantworten. Wenn ihr es nicht glaubt, ist das völlig in Ordnung. Ich möchte, dass ihr mich dann noch genauso liebt, weil Gott weiß, dass ich es mit euch in derselben Weise tue. Ich beantworte diese Fragen lediglich nach meinem besten Wissen. Bei einigen Antworten habe ich vielleicht etwas Verkehrtes gesagt. Freunde, aber es war dann nicht absichtlich verkehrt. Wenn ich nur etwa 6 bis 8 Fragen gehabt hätte, hätte ich mich länger mit ihnen befassen und genau erklären können. Stattdessen musste ich jedoch diese Fragen sehr eilig durchnehmen. Ich habe noch einige über Heirat und Scheidung. Ich habe gedacht, dass ich einige darüber beantworten würde. Ich konnte sie jedoch nicht mehr finden, als ich sie raussuchen wollte, aber ich habe einige sehr, sehr wichtige Fragen hier. Ich möchte sie euch gerne beantworten, wenn ich kann. Nun, wenn ihr hier in der Nähe wohnt, dann ruft Billy am Mittwoch an, dann werde ich wissen, ob ich zurück sein werde. Ich werde diese Woche beten, aber ich habe hier viele private Interviews, oh, einen ganzen Stapel, und in Arizona habe ich fast genauso viele, die ich demnächst machen muss, wenn ich dazu komme. Und es handelt sich um Menschen, die wirklich krank sind. Einige von ihnen haben Probleme und sie wissen einfach nicht, was sie tun sollen, Ehemänner und Ehefrauen mit Problemen. Und einige von diesen Fragen müssen in privaten Interviews behandelt werden, denn ich konnte es nicht laut vorlesen, was die Menschen darin über ihre Eheangelegenheiten und solche Dinge sagten. Und ich beauftragte Billy damit, nach hinten zu gehen und herauszufinden, um welche Personen es sich handelte und sie anzurufen, um ihnen zu sagen, dass wir ein Interview mit ihnen haben werden, sodass ich zu ihnen reden kann. Manche sind sehr ernst und es sind Fragen, die beantwortet werden sollten. Ich bin hier, um zu versuchen, euch zu helfen, weil ich euch liebe. Ihr seid meine Kinder, die ich für Christus gezeugt habe. Ich beanspruche jeden einzelnen von euch. Ich beanspruche euch heute Abend, ich beanspruche euch alle Zeit, ich beanspruche euch immer, und zwar als meine Brüder und Schwestern. Ihr seid meine Kinder, ich bin euer Vater im Evangelium, nicht solch ein Vater, wie es ein Priester wäre. Ich bin euer Vater im Evangelium, so wie es Paulus ausdrückte. Ich habe euch für Christus gezeugt, und jetzt vermähle ich euch mit Christus, das bedeutet, dass ich euch mit Christus verlobe als eine reine Jungfrau. Lasst mich nicht im Stich! Lasst mich nicht im Stich! Bleibt eine reine Jungfrau! Wie werde ich das schaffen, Bruder Branham? Haltet euch an das Wort Gottes, lebt rein und sauber, habt nichts mit den Dingen der Welt zu tun. Wenn die Liebe zu ihr in euren Herzen ist, dann sagt, O Jesus, nimm dieses bitte weg, ich möchte nicht so bleiben. Damit meine ich nicht, dass jemand dies einfach nur sagt, ich meine damit, dass man ein echter Gläubiger sein sollte. Glaubt Jesus Christus und lebt für ihn jeden Tag. Tut nichts Böses. Nun, oft spreche ich über den kalvinistischen Glauben. Nun, denkt nicht, dass ihr deshalb tun könnt, was ihr wollt. Neulich fragte ich einen Mann, warst du in der Gemeinde? Er sagte, ich ging zum Jagen. Die Frau des Mannes kam zu mir, als sie am Sonntag gerade von der Wäscherei kam. Ich fragte sie, warum bist du nicht zur Gemeinde gegangen? Sie sagte, ich habe meine Wäsche gewaschen. Ich sagte, du hättest das nicht tun sollen. Nun, sagte sie, ich bin doch kein Legalist. Ich sagte, ich dachte jedoch, dass du eine Christin wärest. Seht ihr? Ich sagte, wusstest du, dass du jemandem einen Stolperstein in den Weg legst? Nun, ach, ich glaube dies. Ich brauche diese Dinge nicht tun. Ich bin doch nicht gesetzlich. Nun, schau, mein Bruder, meine Schwester, schaut mal. Paulus sagte, wenn das Essen von Fleisch meinem Bruder einen Stolperstein in den Weg legt, dann werde ich kein Fleisch mehr essen, solange die Welt besteht. Und ich glaube, es wäre viel besser. Nun sagst du, Bruder Branham, du jagst doch. Hast du nie am Sonntag gejagt? Lasst mich euch etwas sagen. Ich möchte mir hierbei nicht auf die Schulter klopfen, denn ich bin kein Sabbatianer. Ich glaube, dass der Heilige Geist unser Sabbat ist. Ich glaube das, aber ich glaube auch, dass wir die Auferstehung als Gedenken ehren sollten. Das wäre ein Gedenktag, den ich, wenn ihr irgendeinen Tag ehrt, dann ehrt die Auferstehung. Nun, es gibt kein Gesetz, einen bestimmten Tag zu halten, weil man in den Sabbat den Frieden eintritt, wenn man in ihn hineinkommt. Ich habe die Frage, was der Sabbattag ist, hier dabei und werde sie ziemlich bald beantworten, so der Herr will. Ich werde es erklären, so der Herr will. Nun, gebt acht. Als ich ein kleiner Junge war, ungefähr 14 Jahre alt, War ich an der Straße etwa dort, wo die Familie Eich lebte? Ich habe mit dem Fallenstellen Geld verdient. Das Einzige, was ich hatte, um Brot für unseren Haushalt zu verdienen, war das Fangen von Stinktieren, Bisamratten und Opossums. Ich habe das Fallenstellen geliebt und ich musste es tun. Ich ging wie ein Stinktier stinkend zur Schule und ich hatte nur einen Satz Kleidung und das war alles, was ich anziehen konnte. Das war alles, was ich hatte. Die Mutter nahm sie, um sie zu waschen, so dass ich sie wieder anziehen konnte, und so ging ich als kleiner Junge zur Schule. Aber eines Nachts stand ich auf und sagte, ich habe die Fallen dort bei Warthens aufgestellt. Ich ging jeden Morgen gegen 2 Uhr mit einer Laterne los, um diese Fallen zu überprüfen, und kam dann rechtzeitig zurück, um zur Schule zu gehen. Wenn ich ein Kaninchen fing, bekam ich 15 Cent dafür. Dafür bekam ich eine Schachtel Patronen und damit habe ich vielleicht 3 oder 4 Kaninchen getötet. Wenn wir nicht genug da hatten, um Brötchen zu machen oder eine Soße zum Abendessen, nun, dann habe ich den Rest verkauft und bekam dafür gerade genug Geld, um etwas Brot zu kaufen oder etwas Schrotmehl oder normales Mehl, um damit eine Soße zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr so leben musstet oder nicht. Ich legte Angelschnüre am Fluss aus, zog die Fische heraus und verkaufte sie für 10 Cent pro Pfund. Ich legte die Angelschnüre einfach aus, da ich kein Boot besaß. Ich schwamm mit einem Holzstück hinaus, ich ging in den Fluss und es war noch kalt. Dann stellte ich meinen Eimer mit den Ködern auf das Holzstück und paddelte so hinaus, mein nackter Körper im Fluss. Ich hatte eine Schnur auf dieser Seite, an der ich meine Fische festband. Die Welse streiften mit ihren Flossen meine Beine, während ich den Köder anbrachte. Doch schaut, in vielen Nächten ging ich um 11 Uhr in den Fluss, um die Köder von der Schnur abzuschütteln. Wenn ich in 6 Tagen nicht genug fangen konnte, wollte ich nicht, dass der eine am 7. Tag kommt. So stand ich dort im Regen. Ich kann mich noch sehen, wie ich eines Nachts dort stand. Ich war ein Sünder. Ich stand dort und lehnte mich an die Tür, so etwa. Oh, es regnete in Strömen. Es war fast 11 Uhr am Abend. Ich sagte, es wird heute Abend spät werden, aber ich werde sämtliche Fallen öffnen. Ich werde am Sabbat nichts fangen. Ich sagte, ich werde die Fallen nicht aufstellen. Gott hat das anerkannt. Ich denke daran, dass ich mein ganzes Leben lang ein Jäger sein wollte. Mein Großvater war auch schon einer. Wie ihr wisst, kam meine Mutter aus den Indianerreservaten. Sie bezog eine Rente. Ich liebe einfach das Leben in der Natur. Und ich erinnere mich daran, dass ich mein ganzes Leben lang ein 30-30er Gewehr haben wollte und darüber nachdachte, ob ich je genug Geld haben würde, um ein solches Gewehr zu besitzen. Wenn ich das jemals schaffen würde, dann würde ich mir jede Menge Fallen kaufen. Ich würde in die Berge gehen und mich um den Rest der Welt nicht mehr kümmern. Ich dachte, wenn ich meine 22er mitnehme und übe, um ein guter Schütze zu werden, will mich vielleicht irgendwann ein Jäger mitnehmen. Wenn ich ein ziemlich guter Schütze werde, wird er mich zu seinem Schutz mitnehmen. Ich werde dann auf die Jagd gehen. Wenn ich jetzt hinschaue, hängen die besten Gewehre, die man kaufen kann, an meinen Wänden, bis ich Leuten Gewehre leihen kann, um auf die Jagd zu gehen. Er lässt mich in die Berge gehen und predigen, und einige der besten Jagdführer der Welt nehmen mich zur Jagd mit, und das kostenlos. Erstaunliche Gnade, wie lieb der Klang! Selbst heute Morgen legte ein alter Wildjäger, der ein 35er Remington-Gewehr hat, ich benötigte das Gewehr nicht wirklich, seinen Arm um mich und sagte mir, dass er zu alt sei, um noch zu jagen. Er sagte, ich möchte dir mein Gewehr geben. Ich dachte daran, als ich noch ein kleiner Junge war und mir vorgestellt hatte, wie großartig es wohl wäre, ein solches Gewehr zu besitzen. Und wenn ich jetzt daran denke, was für feine Gewehre dort an meinen Wänden hängen und was für Jagdplätze mir zur Verfügung stehen. Ich denke noch daran, als ich unterwegs war und andere Jungen sich Eiswaffeln kauften, und manchmal hatten einige von ihnen einen zusätzlichen 5er und kauften mir auch eine. Meine Güte, ich konnte ihnen hingegen nichts kaufen. Ich dachte, wenn ich doch... Und manchmal kauften sie diese Matlack-Hamburger, so haben wir sie genannt. Ich weiß nicht, ob ihr euch alle an sie erinnern könnt, vielleicht einige von euch Älteren. Ihr bekamt sie für ein 5-Cent-Stück, mit einer Menge Röstzwiebeln dazu. Oh, ich liebe diese Dinger. Als ich ein kleines Kind war, hatten wir das nicht, sondern nur Maisbrot und Sirup zu essen. Ihr wisst ja, wie das ist. Wenn mir jemand einen solchen Hamburger kaufte, Junge, da habe ich mir aber die Finger abgeleckt, wo ich ihn festgehalten hatte. Er schmeckte einfach so gut. Und ich dachte, Junge, wenn ich diesem Mann auch mal einen Hamburger kaufen könnte. Und jetzt kann ich einer Gemeinde ihr Abendessen bezahlen. Ich denke an all diese Dinge. Woher kam das? Durch die Gnade Gottes, nicht durch mein Tun. Ich erinnere mich, dass ich hier die Straße entlang ging und mit jemandem sprach. Mein Vater war ein Trinker, wie ihr alle wisst, er stellte Whisky her. Und deshalb wollte niemand etwas mit mir zu tun haben. Ich ging die Straße entlang und versuchte, mit den Menschen zu sprechen. Ich treffe diese Menschen heute noch. Ich versuchte, mit jemandem zu sprechen. Wenn niemand anders da war, mit dem sie sich hätten unterhalten können, blieben sie stehen. Ja, aha. Seht ihr, ich war ein Branham. Ich fühlte mich also wirklich schlecht, drehte mich um und ging weg. Ich dachte, das ist doch nicht meine Schuld. Ich habe doch nicht getan, was mein Papa getan hat. Ich habe nie in meinem Leben Alkohol getrunken. Warum muss ich das erleiden? Vor kurzem sagte ich zu meiner Frau, ich muss schon fast außerhalb der Stadt bleiben. Gott ist wirklich gut zu mir gewesen. Ich dachte an die Stelle, wo David damals zu Nathan sagte, ist es richtig, dass ich in einem Haus aus Zedernholz lebe und die Lade meines Gottes unter einem Zelt da draußen bedeckt ist? Der Prophet Nathan sagte, David, tue alles, was in deinem Herzen ist, denn Gott ist mit dir. Der Prophet machte einen Fehler, allerdings nicht absichtlich. In dieser Nacht kam der Herr zum Propheten und sagte, geh und sage meinem Diener David, dass ich ihn von der Schafherde mit den wenigen Schafen dort draußen geholt habe und ihm einen Namen gegeben habe, wie ihn große Männer auf der Erde haben. Er sagte nicht, dass er ihm den größten Namen gegeben hat, sondern nur, dass er ihm einen Namen gab, wie ihn große Männer auf der Erde haben. Ich habe all diese Dinge für dich getan, David. Ich habe deine Feinde geschlagen, wohin du auch gegangen bist. Ich war an deiner Seite. Ich habe dich niemals im Stich gelassen und ich werde dich auch nicht fallen lassen. Jedoch kann ich dich nicht die Stadt bauen lassen. Ich dachte an die jetzige Lage, wie Gott mir geholfen hat und mich große Männer kennenlernen ließ und mich um die ganze Welt reisen ließ. Und Menschen aus der ganzen Welt rufen an, damit ich für sie bete, und kranke Menschen bitten um ein paar Minuten Zeit, und noch vor ein paar Jahren hat man sich abgewendet, wenn man mich auf der Straße gesehen hat. Und jetzt profitieren die Geschäftsleute von den Leuten, die ich in die Stadt bringe, aufgrund von Rechnungen für Unterkunft und Verpflegung und so weiter. Die Menschen buchen die Motels und dergleichen in der Stadt. Die Menschen haben mich überhaupt nicht geliebt. Niemand hatte irgendeine Verwendung für mich. Und jetzt, durch die Hilfe Gottes, glaube ich, dass ich die Braut von Jesus Christus leite. O erstaunliche Gnade, wie lieb der Klang! Woher kam das? Durch meine Bildung? Ich habe keine. Woher kam das? Durch meine Persönlichkeit? Ich habe keine. Kam das durch meine theologische Erkenntnis? Ich habe keine. Woher kam es also? Durch die Gnade Gottes, die mich errettete. Die Gnade bewirkte, dass mein Herze sich fürchtete. Es ist Gnade, die meine Furcht nahm. Wie glücklich wurde ich, als diese Gnade erschien, in der Stunde, als ich zum Glauben fand. Durch viele Gefahren, Mühen und Fallstricke bin ich bereits hindurchgekommen. Es ist Gnade, die mich sicher so weit brachte, und Gnade wird mich nach Hause bringen. Und wenn wir dann in dieser Stadt 10.000 Jahre gewesen sind, die heller leuchtet als die Sonne, dann haben wir nicht weniger Zeit, ihn im Gesang zu preisen, als wir bereits am Anfang hatten. O, wie liebe ich Jesus, dieser schöne Name, durch den ich gerettet wurde, als ich ein Sünder war, durch den ich geheilt wurde, als ich krank war, und der mir die Verheißung von einem Zuhause in jener Stadt gibt. Ich habe ein Zuhause in diesem Felsen. Jetzt zählt nichts anderes mehr, als dass wir alle Kinder Gottes zusammenbringen und sagen, lasst uns gehen. Die Stunde, die Mitternacht bricht herein, es ist später, als wir denken. Lasst uns beten. Herr Jesus, der Abschluss eines vollkommenen Tages. Genauso wie wir auf dem Berggipfel stehen und die Sonne beobachten, wenn sich rote Streifen über den großen westlichen Bergen dort drüben bilden, wenn sich das große Auge schließt, die Vögel sich auf den Weg zum Nest machen, dann kommt die Nacht. Wir haben einen anderen großen geistlichen Tag gesehen, an dem der Heilige Geist uns geholfen hat, diese Fragen zu beantworten. Nun begeben wir uns in unser Nest, Herr. Beschütze uns, lass uns nichts geschehen, Herr. Bewahre uns vor den Schlangen der Nacht und vor dem Bösen. Möge Gott uns allezeit nahe sein, uns beschützen und uns helfen. Ich bete, himmlischer Vater, dass du jeden Einzelnen segnen wirst, der in der Versammlung war, und auch die, die nicht hier sein konnten, und alle, die die Tonbänder hören. Mögen die Fragen nicht zu schwer gewesen sein. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, Herr, du kennst mein Herz, ich wollte es nicht. Wenn etwas falsch ist, bete ich Gott, dass du es nie, nie weitergehen lässt, möge das Tonband anhalten. Lass mich niemanden verführen, Herr. Lass mich dein treuer Diener sein, denn das ist es, was ich mir von ganzem Herzen wünsche. Ob ich lebe oder sterbe, ob ich bleibe oder gehe, ob ich schlafe oder wach bin, wenn er kommt, das ist für mich nicht wichtig, Vater. Dein Wille geschehe. Denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er in den letzten Tagen auf dieser Erde stehen wird. Und wenn gleich auch die Würmer diesen Leib zerstört haben, werde ich dennoch in meinem Fleisch Gott sehen. Das sagte der Prophet Hiob, als er das Kommen des Herrn gesehen hatte. Und Herr, heute schauen wir als deine Diener nach vorne und sehen dein Kommen. Deshalb ist es uns egal, Herr, wann, wie und wo. Wir wollen nur eins, dir gefallen. Wir sind in deinen Händen. Bewahre uns, Herr, bis die Sonne aufgegangen ist. Gewähre es, und dann werden wir alle nach Zion hinaufmarschieren, zu dieser Stadt, in der das Lamm das Licht ist. Meine lieben Kinder hier, Herr, die ich dir durch die Fesseln der Bibel gezeugt habe, sie sind die Frucht dieses Wortes. Sie lieben mich und ich liebe sie, und ich weiß, dass du uns alle liebst. Wir beten Gott, dass du uns in einer solchen Weise mit deinem Wort befruchtest, dass wir nur noch ihn sehen können. Gewähre es, Herr. Mögen wir so gefüllt sein mit seinem Wort, dass der Geist uns überall und an jedem Ort gebrauchen kann, um jedes Wort zu manifestieren, das er verheißen hat. Gewähre dies uns allen. Hier über dieser Zuhörerschaft. Mein Bruder Jackson kehrt jetzt zurück, den weiten Weg zurück nach Südafrika. Gehe mit ihm und seiner Frau, sei mit ihnen, Herr, führe sie auf ihrer Reise. Hier ist Bruder Lee Vail, der jedes Wort, das ich sage, aufschreibt und versucht, das Buch zu erstellen. O Gott, hilf Bruder Vail und Schwester Vail. Hier sind diese Brüder von da unten in Arkansas und die Martin-Brüder und all die anderen Brüder. Ich bete, dass du mit jedem einzelnen von ihnen sein wirst. Sei mit Bruder Neville, Bruder Caps, Bruder Ruddle, Bruder Jackson, mit allen. O Gott, da sind so viele. Sie sind aus Georgia gekommen, aus Alabama, aus dem ganzen Land und aus der ganzen Welt. Wir denken an das Lied, O, sie kommen von Ost und West. Sie kommen von weit entfernten Ländern, um das Festmahl mit unserem König zu halten, als seine Gäste zu speisen. Er hat sie eingeladen, Anteil an ihm zu haben. Wie gesegnet sind diese Pilger! Sie schauen sein heiliges Angesicht, glühend vor göttlicher Liebe, gesegnete Teilhaber seiner Gnade, die wie Edelsteine in seiner Krone leuchten. O Gott, lass uns so leuchten wie Edelsteine in seiner Krone, damit andere ihn sehen und sich danach sehnen, ihm zu dienen. Gewähre es, Herr, bewahre sie auf ihrem Weg, segne sie alle. Und Vater, zu deiner festgelegten Zeit, ich bin dein Diener. Wenn du möchtest, dass ich nächste Woche weitermachen soll oder diese Interviews haben soll, dann offenbare es mir, Herr, und lass es mich zwischen heute und Mittwoch wissen, so dass wir es erkennen. Gewähre es, Vater, damit die Menschen kommen können. Und ich bete um diesen Segen, dass du uns hilfst und uns bei unserer nächsten Zusammenkunft hier wieder begegnen wirst. Sei mit Bruder Neville und diesen Männern, die das Wort dort unten in Texas und in Arkansas und an verschiedenen Orten bringen, sei einfach mit ihnen, Vater. Sei mit Bruder Perry Green und der ganzen Gruppe dort, sei einfach mit ihnen allen, Herr. Sie sind deine kleinen Kinder. Überall auf der Welt warten sie auf dein Kommen. Hilf uns, Vater, beten wir, während wir uns dir übergeben. Gebrauche uns in Jesu Namen. Amen. Ich liebe das Lied »Sie kommen von Ost und West«. Wie viele kennen es? Ich weiß nicht, inwieweit ich es kenne, aber ich denke, ich kenne einen Vers. Du kannst es vielleicht aufgreifen, Schwester. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. O, Sie kommen von Ost und West, Sie kommen von weit entfernten Ländern, um das Festmahl mit unserem König zu halten, als seine Gäste zu speisen. Wie gesegnet sind diese Pilger! O, Sie schauen sein heiliges Angesicht, glühend vor göttlicher Liebe, gesegnete Teilhaber seiner Gnade, die wie Edelsteine in seiner Krone leuchten. O Jesus, kommt ja bald, unsere Prüfungen sind dann vorbei. O was wäre, wenn unser Herr in diesem Augenblick kommen würde, für die, die da von Sünde frei sind. O würde dir das dann Freude bereiten oder Sorge und tiefe Verzweiflung. Wenn der Herr in Herrlichkeit kommt, dann treffen wir ihn dort in der Luft. Gefällt euch das? Versuchen wir es nochmal. O, sie werden kommen von Ost und West. Sie kommen von weit entfernten Ländern, um das Festmahl mit unserem König zu halten, als seine Gäste zu speisen. Wie gesegnet sind diese Pilger! O, sie schauen sein heiliges Angesicht, glühend vor göttlicher Liebe, gesegnete Teilhaber seiner Gnade, die wie Edelsteine in seiner Krone leuchten. O Jesus, kommt ja bald! Unsere Prüfungen sind dann vorbei. O, was wäre, wenn unser Herr in diesem Augenblick kommen würde, für die, die da von Sünde frei sind? O, würde dir das dann Freude bereiten oder Sorge und tiefe Verzweiflung? Wenn der Herr in Herrlichkeit kommt, dann treffen wir ihn dort in der Luft. Wie viele wollen ihn dort oben treffen? O, meine Zeit! O, Jesus, kommt ja bald! Schließt einfach eure Augen und stellt euch vor, dass ihr den Posaunenschall hört. Unsere Probleme sind dann vorbei. O, was wäre, wenn unser Herr in diesem Augenblick kommen würde, für die, die da von Sünde frei sind? O, würde dir das dann Freude bereiten oder Sorge und tiefe Verzweiflung? Wenn unser Herr in Herrlichkeit kommt, dann treffen wir ihn dort in der Luft. Gefällt euch das? Pet, sei guten Mutes. Der Tag wird für dich an einem dieser Morgen anbrechen. Ich habe nicht genau gesehen, wo es hinging, aber es sah gut aus. Amen. Du hast eine sehr lange Zeit, Bruder. Es wird zurückkommen. Und wie das Brot auf dem Wasser wird es eines Tages zu dir zurückkommen. Das ist richtig. In Ordnung. O, liebt ihr ihn? Mein Glaube blickt zu dir empor, du Lamm von Golgatha. O, göttlicher Erretter! Nun höre mich, während ich bete, nimm all meine Sünden hinweg, lass mich niemals von deiner Seite weichen. Während ich durch das dunkle Gewirr des Lebens schreite und wenn Kummer sich um mich her ausbreitet, sei du mein Führer. Lass die Dunkelheit zum Tag werden, wische die Tränen der Sorge hinweg. O, lass mich von diesem Tag an völlig dein sein. Liebt ihr das? Mein Glaube blickt zu dir empor, du Lamm von Golgatha, o göttlicher Erretter. Nun höre mich, während ich bete, nimm all meine Sünden hinweg, lass mich niemals von deiner Seite weichen. Gesegnet sei das Band, o meine Zeit, das unsere Herzen in christlicher Liebe verbindet. Die Gemeinschaft der Gleichgesinnten ist vergleichbar mit der von oben. Vor unseres Vaters Thron bringen wir unser inbrünstiges Gebet dar. Unsere Ängste, unsere Hoffnungen, unsere Ziele sind dieselben, unser Trost und unsere Sorgen. Aber wenn wir auseinandergehen, schmerzt es uns innerlich, aber wir werden immer im Herzen vereint sein und hoffen, uns wiederzutreffen. Schwester Wilson, erinnerst du dich, wie wir uns vor 33 oder 35 Jahren in einer kleinen Hausversammlung die Hände reichten? Ich wusste, dass du dich daran erinnerst. O, lasst uns einfach hinüberreichen und jemandem die Hand reichen. Gesegnet sei das Band, das unsere Herzen in christlicher Liebe verbindet. Die Gemeinschaft der Gleichgesinnten ist vergleichbar mit der von oben. Vor unseres Vaters Thron bringen wir unser inbrünstiges Gebet dar. Unsere Ängste, unsere Hoffnungen, unsere Ziele sind dieselben, unser Trost und unsere Sorgen. Wenn wir auseinandergehen, schmerzt es uns innerlich, aber wir werden immer im Herzen vereint sein und hoffen, uns wiederzusehen. Liebt ihr einander, kleine Kinder, liebt einander. Auf Wiedersehen, Wiedersehen, bis wir uns an Jesu Füßen wiedersehen. Auf Wiedersehen, Wiedersehen. Gott sei mit euch, bis wir uns wiedersehen. Liebt ihr ihn? Ist er nicht wunderbar? Liebt ihr einander? Reicht euch die Hände und sagt etwas zueinander. Sagt, Gott segne dich, Bruder. Gott segne dich, Schwester. Sie hören uns heute Abend zu, jenseits des Stromes dort drüben, Schwester Wilson. Ich kann sehen, wie der alte Bruder Seward den Gang entlangläuft und in die Hände klatscht. Ich habe unseren Bruder dort mit seinem bärtigen Gesicht gesehen, wie er seine Hände erhebt und Gott preist. Ich dachte an Bruder Ryan mit seinem langen Bart, wie er genau dort in dem alten Tabernakel gesessen hat. Er hört heute Abend durch die Pforten der Herrlichkeit zu, ein lieber alter Heiliger. Ist er nicht wunderbar? Nimm den Namen Jesus mit dir, Kind von Sorge und von Leid. Er wird Freud und Trost dir geben, und nimm ihn überall mit, wo du hingehst. Kostbarer Name, oh wie süß, Hoffnung auf Erden und Freude des Himmels. Kostbarer Name, oh wie süß, Hoffnung auf Erden und Freude des Himmels. Nun, nimm den Namen Jesus mit dir, wofür? Als ein Schild vor jedem Feind. Was geschieht? Wenn Versuchungen dir nahen, dann flüstere diesen heiligen Namen im Gebet. Kostbarer Name, o wie süß, Hoffnung auf Erden und O Jesus, hilf ihnen, bitte ich, heile sie, Herr. Hoffnung auf Erden und Freude des Himmels. Ist das dein kleines Mädchen? Sie ist süß. Was die Interviews angeht, Billy sagte mir, dass ihr euch bei ihm von Mittwoch bis Samstag erkundigen sollt, wegen der anstehenden Interviews, ob, falls wir die Versammlungen nicht nach dem Mittwoch haben werden, dann erkundigt euch bei ihm, ihr, die ihr Interviews wünscht. Bei einigen von euch weiß er nicht, wie er euch erreichen kann. Alle, die Interviews wünschen, erkundigt euch bei Billy. Liebt ihr ihn? In Ordnung. Bis wir uns wiedersehen, Gott segne euch. Wir möchten nun unsere Häupter neigen und ich bitte meinen guten, treuen Freund, der jetzt wieder quer über das Meer runter nach Afrika fahren wird, wo ich einst im Namen des Herrn missionierte, Bruder Sidney Jackson, er und seine Frau. Wir sind sehr glücklich gewesen, ihn hier bei uns gehabt zu haben in diesen letzten Versammlungen. Wie hat Gott ihn doch gesegnet? Und ich bitte Bruder Sidney Jackson, die Zuhörerschaft im Gebet zu entlassen, Bruder Jackson, wenn du kommen möchtest.